Es folgt Werbung.
Hast du schon mal darüber nachgedacht, den Einstieg in den Versicherungsvertrieb zu wagen? Aber Themen wie Selbstständigkeit, Provisionsdruck und Kaltakquise schrecken dich ab? Dann höre jetzt bitte gut zu. Wir, die Signal Iduna, suchen Salespartner für unseren neuen Remote-Vertrieb in München. Du bekommst von uns ein unbefristetes Angestelltenverhältnis, ein festes Einkommen und zusätzlich die Chance auf eine attraktive Bonuszahlung. In unserem modernen Büro wartet ein dynamisches Team auf dich, das dich mit vollen Kräften bei deiner Einarbeitung unterstützt. Zu guter Letzt bekommst du bei uns die Weiterbildung zum IHK-Versicherungsfachmann bzw. Fachfrau ermöglicht. Flexible Arbeitszeiten sowie die klassischen Benefits sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Für uns ist es sehr wichtig, dass du wirklich hervorragend Deutsch sprichst. Alles Weitere finden wir bei unserem persönlichen Kennenlernen gemeinsam raus. Zu schön, um wahr zu sein? Dann melde dich und finde es heraus.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen bei Stronger Than You. Mein Name ist Rio und ich bin hier bei Stronger Than You eigentlich eher für alle Angelegenheiten hinter dem Mikro zuständig, aber heute fasse ich euch kurz zusammen, worauf ihr euch in der Episode freuen dürft. Es geht nämlich um einen Coach Roundtable mit niemand Geringerem als Olaf Mann, Holger Guck und André Patrice. Konkretes Thema dieser Diskussionsrunde ist die sagenumwobene Schlusswoche oder auch Peak Week genannt. Die drei sprechen also über Themen wie Entwässerung, die Fähigkeit eines Athleten zur Selbsteinschätzung, gerade und vor allem am Ende einer Vorbereitung, über beliebte Fehler in der Peak Week, über Nahrungsmittel oder Nahrungsbestandteile wie Milchprodukte, Natrium, Kalium in der Peak Week und welchen Sinn es denn macht, gerade in der Peak Week noch schwer zu trainieren, auch und vor allem, wenn es um das Thema Beine geht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Episode und ja, ich übergebe an die drei.
Herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Olaf am Mikrofon. Und heute habe ich mir zwei Gäste eingeladen, mit denen ich über eines der größten Mysterien im Wettkampf Bodybuilding sprechen möchte. Die legendäre Peak Week, keine Struktur innerhalb des Wettkampf-Bodybuildings, wird von so vielen Legenden und mystischen Aussagen umrankt, und deswegen wollen wir heute mal zu dritt darüber sprechen. Eingeladen habe ich mir dazu Holger Guck, der selber erfolgreicher Wettkampfcoach ist, André Patrice, ebenso erfolgreicher Wettkampfcoach, Posing-Coach, der auch schon öfter hier war. Ihr kennt die beiden. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen nach Mertingen und ins schöne Köln.
Ja, guten Morgen.
Morgen, Olaf. Morgen.
Danke für die Einladung. Ja.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ja, Peak Week. Ich mag es ja immer noch nicht, dieses Wort zu sagen. Ich weigere mich ja auch und schreibe bei meinen Athleten nicht Peak Week, sondern Schlusswoche. Und weiß Holger lacht schon, weil es ist tatsächlich ja nicht wirklich auch immer eine Peak Week. Ne? Also
Ja.
woher kommt der Begriff? Das sollte man vielleicht zuallererst mal klären. Ja? Und der Begriff Peak Week, der resultiert ja aus nichts anderem, als dass man sich in die Superkompensation begibt. Daher ist das ja ursprünglich entlehnt. Und wie das so oft ist, hat sich das im Rahmen einer anderen Sportart jetzt verselbstständigt. Eigentlich ist so dieser Begriff aus der Superkompensation auch aus der Leichtathletik und hat dann später auch Eingang dann gefunden. Was ist die Peak Week? Ich sag das mal ganz kurz und knapp. Es ist die letzte Woche vor einem Wettkampf. Und da werden die Stellschrauben jetzt speziell im Leistungssport Wettkampf Bodybuilding gestellt, um mit einer absoluten Topform dann auf den Brettern, die die Welt bedeuten, für die meisten Athleten dann zu stehen und im besten Fall dann die Medaille oder den Pokal zu holen. Ja, ich gebe gleich mal den Ball ab. Ich habe mir zwei Leute eingeladen, damit ich selber nicht so viel reden muss. Und André, Peak Week, wie siehst du es?
Also
Eminent wichtig?
ich bin ja erstmal bekannt dafür, dass ich sehr viel reden kann, aber heute Muss ich ein bisschen schauen, weil ich heiser bin noch von der ANBF, wie viel ich reden kann, wie viel da aus mir rauskommt. Peak Week insgesamt, ja, schon nicht unwichtig im Endeffekt. Ja, man kann halt schon die letzten Tage auch vieles falsch machen und ich sag auch immer eher, du kannst alles falsch und nichts richtig machen. Und darum auch mit Vorsicht zu genießen und darum vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass wir dieses Thema heute ja thematisieren. Denn es gibt draußen ganz, ganz viele Athleten, die der Peak Week vielleicht sogar eben viel zu viel zuordnen und im Endeffekt sich dadurch die Form komplett zersägen. Ja, also das Problem ist, ich sage immer, wenn die Peak Week gut läuft, kannst du vielleicht 5% besser aussehen, aber wenn die Peak Week nicht so gut läuft, dann kannst du halt auch mal 30-40% schlechter aussehen. Und da muss man immer fragen, wie sehr manipuliere ich jetzt meine Diät, wie sehr manipuliere ich meinen Wasserhaushalt, meine Hydration in der letzten Woche vor dem Wettkampf, um dann eventuell 5% oder eben 30% schlechter auszusehen. Und da ja muss man immer schauen halt, ne, wie man das Risiko abwägt individuell und ja, was man da ja dann tatsächlich machen sollte und was man halt eben nicht machen sollte. Und da wollen wir ja heute vielleicht mal eben drüber reden, um da auch vor allem aufzuklären bei Athleten oder für Athleten, die vielleicht auch noch sehr unerfahren sind, mal so ein bisschen Bro-Science zur Seite zu schieben vielleicht auch und ja, mal Tacheles zu reden, was wirklich sinnvoll ist und was eben nicht.
Also Holger, wir beide, wir kennen es ja aus mehreren Ebenen, unserer Ebenen in der intensiven Zusammenarbeit. Einmal, dass du mich ja coacht seit 2022 und dann tauschen wir uns natürlich auch regelmäßig aus, fragen da ja auch mal bestimmte, stellen da auch mal bestimmte Fragen, wenn es Spezialfälle gibt. Findest auch du, dass die Peak Week überbewertet wird?
Ja, also ich habe mir jetzt gerade nochmal, während Andres Einleitung, habe ich mir gerade nochmal Gedanken gemacht. Und ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen sollen. Das ist ja ein Riesenthema. Ich habe mich jetzt mal ganz kurz zurückerinnert an meine ersten Peak Weeks, was ich alles, ich sage das jetzt ganz bewusst, machen musste. Das Härteste, was ich mal machen musste, war 2,5 Tage kein Wasser trinken. Weil mein Coach das damals für wichtig fand, um zu entwässern. Ja. Logischerweise kein Wasser, um zu entwässern, macht ja maximal Sinn. Ne? Dann so ganz kurz resümiert, so meine Laufbahn in meinen Coaching-Jahren, wie viele Peak Weeks ich schon geschrieben habe und wie sich die im Laufe der Jahre geändert haben und was so die Ursachen dafür waren. Einerseits gibt es ja nicht viel, aber es gibt ja trotzdem immer wieder auch mal ein paar wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit Peak Weekend befassen, tatsächlich ein Potenzial von einer Kohlenhydrataufladephase für die Muskeldicke am Wettkampftag und tatsächliche Relevanz von Auf- und Abwasserwässern und diesen ganzen Geschichten. Aber natürlich auch vieles, was man vielleicht in seiner eigenen Coaching-Zeit schon ausprobiert hat und dann festgestellt hat, hey, was du da machst, ist ja wirklich der absolute Oberscheiß. Warum hat man das so gemacht? Weil man das halt immer schon so gemacht hat. Ich sag mal ein Beispiel, da kommen wir später bestimmt noch drauf zu sprechen, was ich als Beobachter auf Wettkämpfen schon so oft gesehen habe und was aber einfach halt immer noch weiter so gemacht wird, weil man es halt immer schon so gemacht hat. Das sind diese Athleten, die vielleicht auch noch unterstützend und vielleicht auch noch chemisch entwässert am Wettkampftag dastehen, vielleicht ihren Start um 14 oder 15 Uhr haben und dann an diesem Wettkampftag nichts anderes zu tun haben, wie in einen komplett chemisch entwässerten Körper-Verdauungstrakt da noch jede Menge trockene Kohlenhydrate reinzuladen. Und alles, was du bei den Athleten siehst, ist, dass nicht der Bizeps anschwillt und die Brust, sondern der Bauch. Und da gibt es einfach ein paar so, das sind wirklich richtige Mysterien, alt mitgebrachte, überlieferte Geschichten von den Oldschool-Coaches und von wem auch immer. Und da, wenn man sich da als Coach nicht selber reflektiert, dann macht man diesen Schmarrn mit und gibt seinen Athleten völlig falsche Vorgaben damit mit auf den Weg. Und zurückzukommen dann auf die Sache der Relevanz. Peak Week ist hat eine bestimmte Relevanz, aber natürlich kann eine Peak Week niemals das aufwiegen, was man in den 16 oder 20 Wochen vor der Peak Week entweder richtig oder falsch gemacht hat in seiner kompletten Diätphase. Ne?
Aber also man kann alles damit zerstören, und das ist halt das, genau, was ich so, ne, wichtig finde zu besprechen, weil, ne, wenn du wirklich gut in Form bist, das sage ich auch jedes Mal, wenn du wirklich gut in Form bist, warum brauchst du dann auch unbedingt eine Peak Week? Ja, wenn ich einen Athleten da habe, der sowieso die ganze Zeit schon gut ausschaut, weil wir gut diätet haben, weil wir in der Diät alles richtig gemacht haben, weißt, wenn der schon, die Haut schon papierdünn ist, so, ne, was willst du da noch großartig entwässern oder, ja, so, und wo sowieso ja keine Substanz ist, kann auch kein Wasser gespeichert werden, ne, also subkutane Wassereinspeicherung, die ist ja auch immer eher dann gering, ja, wenn man wenig Körperfett hat, und je fetter man halt auch noch ist, desto mehr Wasser kann man ja auch subkutan speichern, und das ist auch immer eins, was ich sage, so, Fett kann man nicht entwässern, also wenn du sowieso noch fett bist, dann bringt dir auch das Entwässern nichts mehr, und wenn du nicht mehr fett bist, bringt dir das Entwässern auch nichts mehr, also kommen wir zu dem Entschluss, dass die Entwässern im Endeffekt auch eigentlich echt nichts bringt, ne? Das ist so eine Sache.
Es bringt tatsächlich nur bedingt, ja, was. Und was man hier,
man kann jetzt halt mal versuchen, ganz klar sagen, also was ich noch sagen möchte, ist auch, sorry, dass ich dich unterbreche, was ich auf jeden Fall dann noch sagen möchte, ist, es bringt auf jeden Fall etwas zu verhindern, dass man halt Wasser zieht. Und das mache ich auch immer. Ja. Und wenn wir da nachher vielleicht ins Detail gehen, wird sich das auch fast nach einer, sage ich mal, klassischen Entwässerungen anhören, aber für mich ist es vielmehr eine Maßnahme zu verhindern, dass wir durch vermehrten Stress, vielleicht durch Aufregung, halt subkutan Wasser ziehen oder Wasser speichern, weil das kennen wir ja alle, das kennen wir auch von unseren Athleten, das kennen wir vielleicht selbst als Athlet, dass wenn man gegen Ende der Wettkampfvorbereitung doch vermehrt unter Stress leidet, man eben doch schnell mal eben Wasser einspeichert. Und um das zu verhindern, treffe ich auch Maßnahmen. Aber ich würde nie sagen, wir entwässern jetzt, sondern wir verhindern halt subkutane Wassereinlagerungen. Ne?
Ja. Ja, das ist eben auch diese Geschichte mit dem Fett kann man nicht entwässern, und ja, der Athlet hat das so und der andere hat so. Es ist am Ende des Tages, ist nichts so sehr eine individuelle Angelegenheit der jeweiligen Person, des jeweiligen Athleten, Athletin, wie die Peak Week. Das ist total individuell. Das ist von so vielen, das stellen wir gleich mal heraus. Ich will nur vorher noch eine Anekdote erzählen, die sich jetzt am vergangenen Wochenende zugetragen hat. Dann kommen wir mal zu den Details und von was für Faktoren es abhängig ist, damit wir da auch tatsächlich mal für unsere Hörerinnen und Hörer was in die Hand kriegen. Es ist also sehr individuell, das Ganze. Und es müssen individuelle Anpassungen vorgenommen werden. Und für die Phrase tue ich erneut wieder 2 Euro ins Phrasenschwein hier. Ja, ich habe am Wochenende war ich bei der NPC in Erlangen, und wie das so ist, da trifft man dort wirklich auch ein paar sehr, sehr gute, sehr erfahrene Trainer, und unter anderem war da der Roland Cierluck da, der wird euch beiden sicherlich was sagen.
Ja.
Und ich habe mich mit dem auch eine ganze Weile unterhalten, der hatte dort 8 Athleten, habe mitgekriegt, wie der auch mit denen gearbeitet hat, und ich habe jetzt so eine insgesamt sehr interessante Feststellung gemacht. Alle Coaches, die permanent gute Athleten mit guten Ergebnissen produzieren, das ist jetzt das, was ich von dem Wochenende auch nochmal mitnehme. Ich habe es ja auch so gemacht, ich weiß es auch vom Holger aus eigener Erfahrung, die lassen ihre Athleten keine Unmengen mehr essen am Wettkampftag. Ja, ja. Auch wenn der Wettkampf vielleicht in den Abendstunden erst sein sollte. Das ist gerade so, dass du keinen Wahnsinnshunger hast, nicht umkippst, weil dann nämlich das Risiko groß ist, dass die Taille versaut wird. Und ich habe den immer wieder gehört, weil wir oben die Farbe gemacht haben, wo er auch war, da hat er mit den Leuten gepostet und gesagt, nichts mehr essen, weil sonst wird das nichts. Ja, vielleicht dann noch ein bisschen Zucker, du weißt, was zu tun hast. Und das sind so die Parameter, wo man das eigentlich auch wirklich sehen kann, ob der Trainer weiß, was er da tut, gerade an so einem Tag. Aber lasst uns mal die Punkte herausstellen, von was es abhängig ist, wie man eine Peak Week gestaltet. Also generell erstmal die Form, oder?
Ja.
Ja. Also was würdest du noch sagen, André? Weil der Fakt, die Leute sind ja auch unterschiedlich. Also es gibt auch Leute, die sind gar nicht aufgeregt, da müsste man sich gar keine Sorgen machen, zuzulaufen. Holger, bin ich schon mal bei einem Wettkampf zugelaufen eigentlich?
Nee, nicht, ja? Aber ich habe das schon hardcore-mäßig erlebt, und da hatte aber auch die Peak Week dann keinen Einfluss mehr. Wenn du komplett verkopfte Athleten hast. Kleine Anekdote, kennt ihr Loaded Cup?
Ja. Dänemark.
Kennt ihr, wart ihr da schon mal?
Ja, ich war da einmal.
Loaded Cup Dänemark hatte ich einen Athleten am Start, der später dann auch tatsächlich Amateur Mr. Olympia geworden ist. Und der war extrem, extrem, extremst verkopft. Und der hatte an Loaded Cup in Dänemark seine Posinghose vergessen. Hatte die Posinghose nicht dabei.
Ja.
Und der kam in einer abartigen Form. Abartig. Und dann hat er gemerkt, dass er die Posinghose vergessen hat. Und dann hat er innerhalb von 30 Minuten, ohne irgendwas zu machen, eine abartig schlechte Form gehabt. Und die abartig schlechte Form, die haben wir dann auch nicht mehr, mit nichts mehr. Also ihr wisst ja, dass man da jetzt nicht unbedingt alles dann mit Entwässerungstee probiert, ne? haben wir nicht mehr hinbekommen. Ja? Also das ist Wahnsinn, was eine permanent chronisch aufgebaute Stressreaktion oder eine akute Stressreaktion bei einem Athleten nochmal jetzt ganz speziell auf die Form auslösen können. Das könnte man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht schon mal so gesehen hat. Ne?
Ja. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich das schon am eigenen Leib auch erfahren habe, weil ich bin auch tatsächlich eher so ein bisschen aufgeregt. Vor allem in meinen vergangenen Wettkampfjahren. Ich hatte tatsächlich selber immer sehr mit Wassereinlagerung zu kämpfen, gerade auch in den Beinen. Dann kommt ja noch der Faktor hinzu, dass ich nicht ganz gesund bin. Und ja, daraus hat man dann natürlich auch viel gelernt. Und das ist auch das, finde ich, was dann natürlich mich auch am Ende besonders gemacht hat, irgendwie als Coach, weil ich dadurch natürlich auch vieles nachvollziehen kann. Ne? Dadurch, dass ich selber eher so nervöser bin, so negativ Erfahrungen gemacht habe und so, habe ich daraus natürlich extrem viel lernen dürfen, aus der eigenen Haut heraus. Ja? Weil es ist immer so natürlich, man kann Dinge immer nur sehr gut nachvollziehen, wenn man sie halt im Endeffekt selber erlebt hat. Und dann lernt man vielleicht auch nochmal ganz besonders damit umzugehen. Und ja, ich habe auch, also wirklich, ich kann morgens aufstehen und die Beine sind voll shredded und ich drücke die durch und die sind streifig und eine Stunde später sieht's aus, als hätte ich ja keine Diät gemacht in den Beinen. Und darum, ne, da muss man dann lernen, damit wirklich umzugehen. Und wie ich vorhin schon angeteasert hatte, finde ich immer viel wichtiger, halt nicht zu sagen, so, ja, ich mache jetzt eine krasse Entwässerung oder eben die Peak Week gestalte ich so und dann am Ende ist alles Wasser raus und so, sondern dass man halt einfach versucht, okay, gut, wie kann ich damit umgehen jetzt, welche Parameter gibt es, die ich beeinflussen kann, dass ich verhindere, dass der Athlet Wasser zieht. Und das ist halt auch zum Beispiel eben nämlich die mentale Vorbereitung, auch die ganze Wettkampfdiät lang schon, ja, darauf möglichst vorzubereiten, den Athleten darauf vorzubereiten, was passiert, was kommt, wie gehe ich mit Problemen um. Also genau in so einem Fall, wie du sagst, der Athlet hatte da die Posing Trunk vergessen, so versuche ich schon tatsächlich meine Athleten und Athletinnen immer mental auf solche Situationen vorzubereiten und auch zu sagen, und das ist jetzt eigentlich auch das Lustige, alles, was du brauchst, alles, was du wirklich brauchst für den Wettkampf, ist dein Posing-Slip und deine Startnummer. Das musst du dabei haben, so, ja. Und dann hat natürlich der Athlet da von dir genau den Posing-Slip vergessen.
Genau.
Und das ist natürlich etwas, genau darum, also das ist ja, um auf die Bühne zu gehen, brauchst du ja nichts außer den Slip und die Nummer. Ne, der Tanning-Service ist noch vor Ort, selbst wenn du Farbe selber machen wolltest und vergessen hast und so, ja. Aber da ist halt echt so eine Sache so, das ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. Ne, und da kann ich halt nachvollziehen, also wäre ich dieser Athlet gewesen, ich wäre ganz genauso zugelaufen wahrscheinlich, weil ich auch oftmals so verkopft bin. Ich versuche aber eben, weil ich aus mir selber ja da sehr viel gelernt habe, meine Athleten und Athletinnen da immer zu beruhigen und auch die darauf vorzubereiten, wie die sich selbst beruhigen können. Und da habe ich immer so Leitsprüche wie zum Beispiel, nämlich in der Ruhe liegt die Kraft und beeinflusse das Beeinflussbare. Wenn jetzt etwas passiert, was du nicht beeinflussen kannst, so, dann macht es gar keinen Sinn, sich darüber heftig abzufacken, weil du kannst es nicht ändern. Es ist vergangen und du kannst es jetzt nicht mehr ändern, also mach das Beste draus. So, ne, und meistens hilft das natürlich dann auch, sich einfach mental schon mal noch auf solche Dinger vorzubereiten. Also wenn man Athleten hat, die halt eben so verkopft sind und dann wegen ihrer Gedanken und Gedankenkreisen und so sich so einen Stress machen, dass sie so hohe Stresslevel haben, dass sie dann halt ja Wasser ziehen beziehungsweise die Form schlecht wird. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich über all die Jahre, seit denen ich Coach bin, beobachtet habe, dass tatsächlich einfach kein Faktor sich so negativ auf die Form auswirken kann, wie sich eben selber Stress zu machen. Ja, die Athleten und Athletinnen, die immer ruhig sind, die relaxed sind, die noch in der im Hotel liegen, die Füße hoch haben und die Ruhe weg haben und ich sogar reingeplatzt komme und sag, was liegst du noch hier rum? Los, wir müssen los, wir müssen los, ja, und die dann noch die Ruhe weg haben so. Das sind immer die, die total shredded sind, ja, und die auch keine Probleme haben mit Wassereinlagerungen oder so.
Das ist eine Riesenkomponente.
Ja, und dann kommt ja noch was anderes hinzu. Also ich weiß tatsächlich auch nicht, woher das kommt. Jetzt sind wir schon bei den Sachen, die auch falsch gemacht werden. Ne? Das eine ist ja die mentale Geschichte. Ich weiß tatsächlich nicht, woher das kommt, diese Angst vor dem Wasser. Ja, also ja, Wassereinlagerung. Aber wenn ich dann mit den Leuten so rede, gerade wenn sie ein paar Jahre trainieren, aber das erste Mal Wettkampf machen, ist sicher. Was meinst du denn da genau bei dir mit den Wassereinlagerungen, was dann passiert? Vielleicht haben sie auch schon mal einen Wettkampf gemacht. Ja, und dann erzählen sie mir das, dass das und das eventuell passieren kann. Ich sage, na gut, wenn du über diese Dinge nachdenkst und sie richtig schön groß denkst, ne, dann wird es wahrscheinlich auch passieren. Ne? Wenn du aber deinen Job erledigst vorher und wirklich in Form bist, dann kann da überhaupt nichts dazwischen kommen. Ja. Ne? Gestern haben wir gesprochen, Holger, ne? Fürs Wochenende, jetzt für den Auftritt, haben wir auch gesagt, da kann jetzt eigentlich nichts groß passieren, wenn ich gesund bleibe. Ne? Das weißt du dann auch vorher. Und ganz ehrlich, bei allem, wie man kritisch ist und vielleicht auch in der Schlussphase von der Diät Body Dysmorph, so viel Objektivität sollte ein Athlet auch noch minimalst auch selber haben, dass er erkennt, dass es gut läuft.
Ja.
Ja? Und weil das hat
für aber das haben sie meistens leider nicht. Das ist das Problem. Ne? Die verlieren jegliche Objektivität. Ja,
das hast du nicht. Das hast du nicht. Also ich stecke ja gerade auch wieder mit zwei Schwergewichtsmännern, Gott sei Dank mal wieder in der Peak Week. Und das ist wirklich. heute früh habe ich zu einem geschrieben, dass man da, dass ich mir langsam schon ein bisschen vorkomme wie der Kindergärtner und nicht wie der Coach. Ne?
Ja.
Also da geht ja jegliche Selbstwahrnehmung, da geht die jegliche Selbstständigkeit verloren, da geht die Männlichkeit verloren, die werden zu Heulsusen und zu Jammerlappen, wo man dann schon auch die Frage stellen muss, warum machst du das eigentlich, was du machst? Hör doch einfach auf, wenn es dir irgendwie nicht mehr taugt oder dieses zu viel ist. Dich zwingt doch keiner, ne? Also das ist schon sehr, sehr spannend, was man da erlebt, ne? Aber ja, diese Objektivität wäre toll, aber ich sehe es auch so. Ich weiß es auch von mir. Also ganz ehrlich, ich habe auch schon die ein oder andere Kopfwäsche damals in meinen aktiven Jahren gebraucht, weil ich wirklich da auch in 0,0% mehr objektiv war und das überhaupt nicht gesehen habe. Ich hatte mal ein Wettkampfjahr 2013, meine letzte Saison, da habe ich in den ersten, was waren das? Ich weiß es nicht mehr genau. Lass es 8 oder 10 Wochen gewesen sein. Habe ich kein Gramm Gewicht verloren. Kein Gramm. Also ich habe eigentlich das Beste geschafft, was man als Athlet überhaupt schaffen kann. Ich habe kontinuierlich Fett abgebaut und habe kein Gramm Gewicht verloren.
Ja.
Da kannst du dir vorstellen, was da mit der Form passiert ist. Ich hab ausgeschaut, das war nicht mehr normal. Aber ich habe es nicht gesehen, weil ich mich morgens 8 Wochen lang gewogen habe und keinen Gramm verloren habe.
Ja.
Und dann fängst du an, verrückt
zu werden. Das ist aber auch das Problem. Das ist auch eine Sache, die ich immer sage, vor allem gegen Ende der Diät. Weight is just a number. Ne? Wenn man sich dann zu sehr auf die Zahlen versteift, also irgendwann, ich finde in einem gewissen, also da ich natürlich hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich mit dopingfreien Athleten und Athletinnen zusammenarbeite, ist das natürlich ein Phänomen, was eher selten eintritt. Ne? Ich habe in den vergangenen Tagen auch schon mal Athleten betreut, die nicht ganz so dopingfrei waren. Und da ist das natürlich, da konnte man das natürlich auch beobachten, dass halt tendenziell oder teilweise sogar das Gewicht halt während der Diät stieg, weil halt noch Muskelmasse aufgebaut wurde, ja, gerade zu Beginn der Diät. Und da ist es so, dass für mich natürlich die Gewichtsabnahmerate schon ein wichtiger Indikator ist. Ne? Während des Verlaufes der Diät muss ich schon schauen, okay, wie viel Gramm Fett haben wir insgesamt? Ne? Da mache ich eine Körperanalyse, eine Körperfettmessung und kann dann ja in etwa berechnen auch tatsächlich, wie viel Kilogramm Körperfett schleppt der Athlet oder die Athletin gerade mit sich rum. Und das wollen wir natürlich möglichst alles weg haben. Und das bedeutet, da kann ich auch ein Defizit ja dann über die Zeit berechnen. Und entsprechend müsste dann auch die Gewichtsabnahmerate sein oder ausfallen, weil wir ja dieses Fett abbauen wollen. Und da kommt ja jetzt kein anderer Faktor hinzu, der uns in der Diät dann auch noch weiter heftig Muskelmasse aufbauen lässt. Aber gegen Ende ist es eben auch oft so, dass ja, man sich dann nicht mehr zu sehr auf die Zahlen versteifen sollte, weil wenn du jetzt einen Athleten hast und du hast ein Gewicht geplant am Anfang der Diät und das hat man dann auch erreicht, man ist in diese Richtung gekommen, wird halt viel wichtiger, wie entwickelt sich jetzt halt die Form. Weil das ist auch, sind auch Faktoren, die ich schon beobachtet habe, dass eben auch bei dopingfreien Athleten gegen Ende der Diät dann im Gewicht theoretisch oder auch in der Praxis teilweise gar nichts mehr passiert, aber die Optik trotzdem die ganze Zeit noch besser wird. Und da muss man eben auch als dopingfreier Athlet aufpassen, dass man dann halt nicht einfach auch zu dünn wird. Weil wenn man sich dann zu sehr auf diese Gewichtsabnahmerate versteift und man meint, man muss immer noch die letzten 3 Wochen oder 4 Wochen vor Wettkampf 700 Gramm die Woche verlieren, so, ne, dann ist irgendwann, ja, liegt die Gewichtsabnahmerate über der maximalen Lipolyse, also über der maximalen Menge, die tatsächlich an Körperfett pro Tag noch umgesetzt werden kann. Und dann, ne, wie man daraus schon hört, muss ja irgendeine andere Substanz mit draufgehen und das ist dann ja im schlechtesten Fall eben Muskelmasse, die sich ja dann mit da verabschiedet, ja. Und darum ist auch gar nicht immer so wichtig, nur nach Gewichtsabnahmerate oder nur nach, ne, Gewicht auf der Waage zu gehen, ja. Und das Problem ist, dass die Athleten sich dann auch oft eben, ja, überhaupt nicht mehr einschätzen können und sich, also optisch gar nicht mehr einschätzen können und deswegen sich so auf diese Waage und diese Zahlen versteifen. Und dann sagen, oh, ich habe aber gar nicht abgenommen diese Woche, André. Oder diese Woche waren es nur 300 Gramm und letzte Woche waren es doch noch 700. Und da ist ja auch einfach nur logisch, dass natürlich je weniger Körperfett du ja auch mit dir rumschleppst, prozentual die Gewichtsabnahmerate dann ja auch weniger wird und abnimmt. Ja, kannst nicht erste Diätwoche 700 Gramm verlieren und erwarten, dass du in der letzten Diätwoche auch nochmal 700 Gramm Fett verlierst. Ne? Und da auch nochmal dann einen Punkt, halt, ich hatte ja auch dieses Wochenende Athleten auf der ANBF in Österreich. Und da hatte ich auch einen Athleten, der Nico, wo der dann auch am Vorabend bei mir im Tanningzelt stand und einfach unnormal krass aussah, so richtig heftig krass aussah. Wir hatten so eine große Airbnb gemietet, waren mit allen Athleten und Athletinnen dort. Und da war auch der Justin, der The Prometheus Project, mit mir und der lag schon im Bett. Und ich habe den Nico so getennt und der sah so heftig krass aus, dass ich den Justin geholt habe und gesagt habe, komm mal, Digga, du musst dir das angucken. Ja, und der Nico, der war selber so unsicher die ganze Zeit. Der hat die ganze Zeit gesagt, hey, sehe ich gut aus? Meint ihr, das passt? Oh, ich fühle mich so kacke und ich finde, ich sehe gar nicht gut aus und so. Ja, und am nächsten Tag hat er natürlich Gold geholt, ne? Und ja, das zeigt auch einfach wieder, wie wenig objektive Wahrnehmung Athleten dann eben nämlich auch tatsächlich gegen Ende der Diät einfach besitzen. Ja.
Ja. Was gibt's denn noch für Fehler, die in der Peak Week gemacht werden, Holger?
Fehler in der Peak Week. Sag mal einen ganz tragenden Fehler. Zu stark von seinem bewährten Diätmuster abweichen, dass der Körper jetzt schon seit 16 bis 20 Wochen kennt. Das ist ein riesengroßer Fehler. Wenn man dann meint, auf einmal bewährte Lebensmittel aus der Planung rauszuwerfen, nur weil jetzt Peak Week ist und dann auf einmal völlig neue, ich sage jetzt mal auch unkontrollierbare neue Lebensmittel dazukommen, weil sie besonders trocken sind und besonders wenig Wasser haben oder besonders einen niedrigen Anteil an Fett haben oder irgend sowas, ist ein riesengroßer Fehler. Der Körper ist ja in der Wettkampfvorbereitung eh schon auf nicht mehr so viele Lebensmittel programmiert, wie er vielleicht in der Offseason hat. Und diese Lebensmittel bewähren sich aber innerhalb von 16 oder wie lange auch immer das dauert, die bewähren sich ja. Ne? Das heißt, man holt Feedback ein, da ist über die Verdauung, über die Verträglichkeit, über die Bekömmlichkeit, du hast den Verlauf als Erfolgskontrollmedium. Du hast die Körperzusammensetzung, du hast die du kannst dir ganz genau anschauen, wie so ein Muster im Verlauf von 4 Monaten oder 5 Monaten bei einer Person wirkt. Und in der letzten Woche schmeißt du dann alles über den Haufen bei Ernährung und machst dann komplett neue Lebensmittel rein, wo man überhaupt nicht weiß, was passiert damit, weil du damit jetzt nochmal irgendwas rausreißen willst. Wenn du das machst, muss kein K.O.-Kriterium sein, aber die Risikowahrscheinlichkeit, dass das in die Hose geht, ist exponentiell höher. Und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Learning, das ich über Jahre auch selber erstmal machen musste. Ne?
Ja. Ich fange tatsächlich sogar auch immer schon an, einige Wochen dann vor der Peak Week so langsam meine Athleten sowieso anzuleiten, halt gewisse Lebensmittel eventuell mal zu selektieren und zu schauen, was vertrage ich gut, was vertrage ich nicht so gut. Und da ist auch, wie du selber sagst, das ist oft, wird sich, keine Ahnung, die ganze Zeit von Reis, Hähnchen, Gemüse ernährt und dann in der Peak Week meint man muss zum Laden komplett auf Kartoffel setzen. So, ne? Das sind dann so Sachen, die dann halt voll in die Hose gehen. Ja. Es gibt halt auch Lebensmittel, die ja dafür prädestiniert sind, dass grundsätzlich ein Großteil der Bevölkerung diese gar nicht so gut vertragen. Ne? So, wer dann meint, der muss irgendwie dann in die Kartoffeln noch eine ganze Zehe Knoblauch reinstampfen, weil schmeckt ja besser und ist für die Verdauung so gut. Genau. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Ne, du hast es dann geschafft, tatsächlich dir nämlich die Form in der Peak Week zu zersägen, weil nichts ist auch so schlimm oder wirkt sich so sehr dann am Ende auch auf die Form aus, neben eben dem Kopf machen, ne, neben dem Verrückt machen, wie die Verdauung. Ne? Also das unterschätzen extrem viele. Das Geilste ist auch, die haben dann, keine Ahnung, kommt ein Athlet zu mir und sagt, ja, ich nehme ja jetzt dann zum Laden dazu die ganze Zeit die Verdauungsenzyme, ne, wo ich sage, okay, hast du die vorher auch schon genommen, ja? Nö. Ne, ja, super, Alter. Ne? Und das ist dann immer so, also im Endeffekt never change a running system, und umso mehr Faktoren du ja dann auch veränderst gegen Ende, umso größere Fehlerquellen können sich ja einschleichen, ja?
Das wird unkalkulierbar. Genau. Und an der Stelle ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, einen entscheidenden Mythos auch einmal aufzuklären über die bösen Milchprodukte in der Peak Week. Die bösen Milchprodukte, die speichern, wisst ihr, da habt ihr gewusst, dass die Wasser unter der Haut speichern? Wisst ihr, dass Wasser unter der Haut speichern?
Wahnsinnig sogar. Die speichern 8-mal so viele wie andere.
Ja. Ich habe gehört, dass man mit Quark sogar tatsächlich im Kaloriendefizit Fett aufbauen kann.
Ja, also auf jeden Fall. Also das ist ganz schlimm. Ja. Ende. Anekdote Ende. Milchprodukte. Wenn du jetzt sage ich es wieder. Wenn du 10 Jahre in deiner Phase als aktiver Trainierender ein hervorragendes Biofeedback mit einer gewissen Menge Milchprodukte hast. Ich sage nicht trink Milch. Ich sage Quark, Skirr, was man halt so macht. Hochwertige Proteinquelle. Und wenn du in der Vorbereitung 16 oder 20 Wochen immer eine Portion Quark in deinem Tag hast und du ein hervorragendes Biofeedback mit diesem Quark hast, dann lass dir doch bitte nicht einreden, dass 200 Gramm Quark deine Haut, dein Wasser unter der Haut so dick macht, dass du keine Wettkampfform mehr haben kannst. Ja. Das habe ich schon so oft gehört, und ich kann mir auch vorstellen, woher das kommt. Das kommt von Coaches, die sich nicht ausführlich mit den Athleten, mit dem einzelnen Athleten befassen und da wirklich alle Risikofaktoren Potte ausschließen wollen und
ganz dafür genau aber dann, das ist es, Holger.
Ja, dafür dann sorgen, dass die Diät, die eh schon hart ist, in der Schlusswoche für den Athleten noch mal härter wird. Und das ist aber nicht der Tatsache geschuldet, dass das was bringt, sondern der Tatsache geschuldet, dass man einfach jetzt auch der Süßstoff muss raus. Der speichert übrigens auch Wasser unter der Haut und die Milchprodukte. Ja. Also man versucht aus Unwissenheit um die Reaktion des Athleten selbst alle potenziellen und auch völlig unversierten, mal nebenbei gesagt, Risikofaktoren auszuschließen, um da irgendwie sich mit sich selbst dann im Reinen zu sein und sagen zu können, ich habe alles gemacht.
Was ich aber, wo ich einwerfen muss, was ich tatsächlich nämlich tendenziell gar nicht so schlimm finde, weil in dem Moment weiß dieser Coach es vielleicht nicht besser. Und eigentlich ist das dann ja sogar eine gute Reaktion. Das zeigt natürlich, dass der Coach vielleicht nicht so erfahren ist oder unwissend ist oder sich nicht richtig informiert hat bezüglich dieser Thematik. Aber im Endeffekt eliminiert er ja aus seiner Sicht alle Risikofaktoren, die zu einer schlechteren Form führen könnten. Und ich finde das Verhalten an sich grundsätzlich jetzt erstmal gar nicht so schlimm. Es zeigt halt einfach nur, dass der Coach gar nicht so erfahren ist. Aber das ist irgendwo gar nicht so dumm. Im Endeffekt ja, weil er ist sich nicht sicher, er weiß es nicht besser und er geht davon aus, es könnte eine Gefahr sein, also lieber eliminiere ich es, was ja auch irgendwie eine logische Schlussfolgerung ist, aber was also eigentlich auch logisches Denken ist.
Ne? Ja, aber wenn er den Wissensstand nicht hat, dann sollte er keine Pickwicks planen.
Ja, das ist vielleicht, das ist dann ein anderes Thema.
Sei mir nicht böse. Ne? Also ja, ja. Ich bin da emotional, weil ich das selber erlebt habe. Ich habe schon wochenlang Seelachs mit Brokkoli gefressen.
Ja, ich glaube, das hat jeder von uns schon mal gemacht.
Und das ist nicht geil. Und das muss nicht sein. Ja. Und wenn ich als Coach es nicht schaffe, das ordentlich zu planen, mit einer größeren Lebensmittelvielfalt, auch in einer Diät, man muss sich in einer Wettkampfdiät auch in der Peak Week nicht umbringen. Man muss nicht sterben. Man muss nicht im Sterbebett, kurz vorm Sterbebett liegen, um am Tag X die beste Form zu haben. Das ist, das muss nicht, das dürft ihr euch nicht einreden lassen. Ne? Und wie gesagt, ich bin da knallhart, weil ich da Emotionen habe, weil ich das selber schon erlebt habe.
Ja. Ich versuche tatsächlich immer nämlich, aber auch da eher rational zu sein, logisch zu sein, meine Emotionen außen vor zu lassen, so, ne, auch bezüglich meinen Athleten und Athletinnen, weil manchmal sind Peak Weeks auch hart, ne, und ganz früher, also ich mache es jetzt auch echt einfach schon über 10 Jahre alleine, die Wettkampfvorbereitungen, war es so, dass ich mich habe auch von meinen Emotionen oftmals leiten lassen und das auch Fehler gewesen sind, ne, das fängt ja alleine da an, weil du jetzt gerade sagst auch, ja, ne, man muss sich nicht in der Peak Week tot quälen, aber am Ende ist Empfinden auch immer subjektiv und es gibt Athleten, die leiden in Gänsefüßen, ja, so gegen Richtung Peak Week. Und dann gibt es Athleten, die leiden extrem, obwohl eigentlich, sage ich mal, vermutlich das Leid eigentlich gleich ist, aber es ist ja subjektiv. Und da ist es halt auch schon vorgekommen, dass dann Athleten sagen, ich kann nicht mehr, André, ich muss mehr essen oder ich muss mehr laden oder ja, wo ich dann auch emotional geworden bin und auch gedacht habe, okay, ja, ich weiß ja, wie hart das ist. Ja, komm, wir machen das so. Und da, wo du gerade gesagt hast, du bist als Coach hart geworden, in dem Sinne bin ich als Coach auch irgendwann sehr hart geworden und treffe wirklich eigentlich ausschließlich rationale Entscheidungen. Ja, auch jetzt da bei der ANWF habe ich.
Das hast du aber falsch verstanden. Ich bin emotional bei dem Thema. Es ist nicht subjektiv, es ist objektiv. Ja. Wenn ich sage, dass wenn ich einem Athleten auch in der Peak Week 20 oder 25 Lebensmittel gebe, dass das für den objektiv weniger hart ist, wie wenn er nur 3 Lebensmittel hat. Ja. Das hat nichts mit Emotionen zu tun. Nee. Und da ist halt dann einfach die Sache der Notwendigkeit. Ist es zielführend und ist es unbedingt nötig, sich von 3 Lebensmitteln zu ernähren? Oder kann ich das auch mit einer größeren Vielfalt machen und das dem Athleten objektiv leichter machen? Egal wie der Athlet gestrickt ist. Jeder freut sich darüber, wenn er aus einem Pool von 20 Lebensmitteln essen darf und nicht nur 3 über eine ganze Woche. Also da hast du mich vielleicht falsch verstanden, ne? Also das.
Nee, ich habe dich nicht falsch verstanden. Ich wollte nur, weil du gerade dann gesagt hast, ja, da werde ich emotional auf anhand deiner eigenen Erfahrungen, wollte ich halt einfach nur sagen, so, ich versuche tatsächlich grundsätzlich die Emotionen bei dem Thema außen vor zu lassen, ja. Darum ging's. Ja. Also nicht, weil ich dich falsch verstanden habe. Ich weiß schon ganz genau, was du meinst, ja. Ja. Naja, aber am Ende muss man trotzdem sagen, oder wollte ich damit halt auch irgendwie trotzdem sagen, dass halt Wettkampfdiät natürlich gegen Ende auch hart ist, ne? Weil du hast natürlich jetzt auch gesagt, ja, man muss nicht sterben oder so, aber gegen Ende einer Diät, wenn man wirklich niedrigen Körperfettanteil hat, ist halt einfach irgendwo auch eine Qual, ne? So, und es gibt Athleten, für die ist es eben nicht so und für andere schon. Und darum, ich finde schon, dass es subjektiv ist, auch weil du sagst, ja, eine Lebensmittelauswahl aus 3 Lebensmitteln oder aus 20 Lebensmitteln. Ich kenne wirklich durchaus Athleten, denen ist das egal. Die sind auch mit drei Lebensmitteln tatsächlich glücklich. Nicht, dass es notwendig und zielführend ist, genauso wie du sagst, ja. Aber die sind einfach so abgestumpft manchmal und so anders halt. Ja, also zum Beispiel, also um das zu verdeutlichen, man hat jetzt Athlet A und Athlet B und ich sage Athlet A, du hast nur drei Lebensmittel und Athlet B sage ich, du hast auch nur drei Lebensmittel und beide reagieren völlig anders darauf. Und darum finde ich es trotzdem, also der eine sagt, oh Gott, André mit drei Lebensmitteln alleine, da komme ich gar nicht klar. Und der andere sagt, ja, André, easy, natürlich, ich mache auch nur zwei Lebensmittel, ja. So, und dann ist eben da das Thema, darauf wollte ich dann halt hinaus, da bin ich dann nicht emotional. Weil wenn ich da emotional wäre, wenn das jetzt meine feste Überzeugung wäre als Coach, ihr dürft nur diese drei Lebensmittel essen und Athlet A hat ja gesagt, so, oh, aber damit komme ich nicht klar, dann von meinem Plan abzuweichen, weil ich emotional werde, weil er mir sagt, das geht nicht, ne. Unabhängig davon, dass du absolut recht hast und es überhaupt nicht notwendig und auch nicht zielführend ist, ich würde meinen Athleten auch nie die Lebensmittelauswahl auf drei Lebensmittel limitieren.
Ja. Das wäre auch ein völlig falsches Signal für den Athleten, wenn du dich da beeinflussen lassen würdest.
Genau, weil
ich glaube,
und früher habe ich das aber getan. Als ich unerfahren war, habe ich das getan.
Ich glaube, mit eines der wichtigsten Sachen, die ein Coach mitbringen muss, ist, dass er Sicherheit vermitteln muss. Ne? Wenn ein Athlet, so wie wir sie alle kennen, der am Tag 10 Fragen hat, wenn er es schafft, dich in deiner festen Überzeugung so zu beeinflussen, dass du dann sagst, ah ja, nee, du hast eigentlich recht, vielleicht sollten wir das doch so und so machen, dann schaffst du damit genau das Gegenteil, nämlich völligste Verunsicherung. Ne? Also man muss sich schon, also das ist Verantwortung. Ne? Es ist nur Sport und Hobby, aber es ist Verantwortung. Du musst dir wirklich sicher sein deiner Sache, was du da machst. Und da musst du auch dahinter stehen und das musst du auch durchziehen, ne? Das ist klar, ne? Das ist logisch.
Ja. Und da versuche ich auch immer zu lehren, weil ich finde, als Coach ist man ja auch, im Endeffekt ist man ja auch ein Lehrer. Was bedeutet Coaching denn überhaupt? Coaching bedeutet ja auch nicht nur, ich mache dir strikt Vorgaben und du hältst es ein, sondern ich finde, Coaching heißt auch, ich bringe dir das auch bei, wie das geht. Ja, ich will, dass du das auch verstehst. Ich argumentiere auch immer. Das finde ich auch extrem wichtig und ein bisschen muss ich da fast auch widersprechen, was du gerade gesagt hast, jetzt nicht ins Extreme, aber was ich auch gelernt habe über die Jahre ist, auch ich als Coach und auch in der Peak Week, also in der Woche vor dem Wettkampf, ja, muss man sich trotzdem ein gewisses Maß an Flexibilität wahren. Und da habe ich über die Jahre auch einfach mir eine gewisse Wortwahl angeeignet. Ich sage, wahrscheinlich werden wir das so machen. Sehr wahrscheinlich werden wir das so machen. Aber es kann sein, dass wir es dann doch anders machen. Weil man muss ja auch, also ich finde auch in der Peak Week und auch jetzt gerade in der vergangenen Woche hat sich das schon nochmal gezeigt, man muss ja schon ein bisschen auch reagieren. Man muss ja auch schauen, gerade in der ersten Peak Week mit einem Athleten zum Beispiel, den man sonst vorher nicht kennt, man hat mit dem diätet und alles drum und dran und jetzt sagt man, okay, komm, wir wollen die Glykogenspeicher füllen und da ist es ja auch wirklich individuell, tatsächlich gibt es ja auch schon Lebensmittelunverträglichkeiten etc., da muss man also genau schauen, okay, welche Lebensmittel verträgt dieser Athlet, wie viel Kohlenhydrate kann der wohl laden, ohne dass seine Verdauung darunter leidet oder ohne dass der eben überladen ist oder seine Form schlechter wird und dann muss man sich halt natürlich einen Plan machen, aber ich sage jedes Mal auch dann, wenn ich diesen Plan mache, ne, und den kann ich auch nicht, weil manche kommen auch irgendwie 3 Monate vom Wettkampf, ja André, wie gestalten wir denn die Peak Week, wo ich sage, das kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen, da müssen wir schauen, wie dann der Stand ist, wie sieht's da aus, eine Woche vor dem Wettkampf und dann muss man eben auch schauen, ne, wenn man dann jetzt einen Plan gemacht hat und man hält den ein von Montag und Samstag ist der Wettkampf, sagen wir mal, ja, also die Peak Week, so, und ich habe die geplant, dann kann es sein, dass ich am Donnerstag aber trotzdem was anderes sage wieder, als was ich Montag geplant habe. Und das mache ich aber auch immer allen Athleten im Vorfeld klar. Und das finde ich auch wichtig, weil wenn ich sehe, okay, scheiße, bis Donnerstag, wir haben wahrscheinlich schon viel zu viele Kohlenhydrate im System und Freitag stehen nochmal 700 Gramm Kohlenhydrate drin und ich sehe Donnerstag, die Form ist schon tendenziell schlechter geworden, wäre ja total dumm, an dem Plan festzuhalten, nur um dann den Athleten nicht zu verunsichern. Sondern da sage ich doch ganz klar, schau mal, deine Form hat sich jetzt so und so entwickelt und es ist so gekommen, wie ich gesagt habe, wahrscheinlich müssen wir morgen doch deutlich weniger Kohlenhydrate essen als geplant. Und dann kommt's wieder zur Mission. Der Athlet hat sich gefreut, Freitag 700 Gramm Kohlenhydrate. Und ich sag dem jetzt, morgen 100 Gramm Kohlenhydrate. Ja, und sag, ich habe aber schon vorgekocht. Aber ich habe mich ja schon darauf gefreut. Und da versuche ich auch immer ganz klar zu machen, ey Digga, es geht gerade nicht darum, ob du dich darauf gefreut hast oder freust oder sonst was, sondern es geht gerade darum, dass wir, wenn wir das jetzt so weitermachen und daran festhalten, wir einfach ein halbes Jahr Diät zersägen. Ja, nur weil wir jetzt an diesem Plan, den wir da letzte Woche gemacht haben, in der aktuellen Situation festhalten. Die aktuelle Situation ist einfach so, die hat sich so entwickelt, dass der Plan gerade so nicht aufgeht und wir diesen ändern müssen. Und darum ist nämlich sowieso dieses ganze Thema Peak Week eigentlich schon sehr, sehr komplex, finde ich. Ja. Und auch echt sehr, sehr schwierig.
Aber weißt du, da hast du mich schon wieder ein bisschen falsch verstanden.
Okay, ja, das tut mir leid.
Die Sache ist ja die, die Sache ist ja die, klar, eine Peak Week läuft nicht geplant vier Wochen im Voraus und wird dann durchgezogen. Das ist ein Tagesgeschäft. Ja. Gewicht anschauen, vielleicht Form gucken, genau. Kurzes Feedback, wie geht's dir? Und dann Anpassungen vornehmen. Aber die Sache, was ich sagen wollte, mit Sicherheit, wenn eine Änderung von dem geplanten Schema stattfindet, dann muss diese vom Coach kommen.
Genau.
Und darf nicht davon kommen, weil der Athlet jetzt noch 10-mal gefragt hat und der Coach dann ins Wanken kommt und sagt, oh Mensch, du könntest recht haben, lass uns dann doch noch mal was ändern. Ja. Und das ist der Faktor. Ne?
Ja. Änderungen und in der Peak Week. Und das ist auch tatsächlich etwas, dass ich dich jetzt unterbreche direkt, aber das möchte ich jetzt direkt dann auch im Anschluss daran sagen. Ich hatte jetzt tatsächlich auch so einen Fall vor der ANBF und der war genau so. Und da ist leider auch die Zusammenarbeit dann geendet und es ist echt krass, also weil du das jetzt halt gerade auch sagst so, und es war wirklich so, ich hatte den Plan so gemacht, hab den dann auch geändert und er war ganz andere Auffassung und war dann so und so und so und da habe ich mich halt auch nicht von meinem Plan, den ich dann aber auch wieder geändert habe, abbringen lassen, weil ich der festen Überzeugung war, Junge, wir müssen das so machen und nur so ist richtig. Und ich weiß, letzte Woche habe ich was anderes geplant, jetzt sage ich dir was anderes, aber das, was du da jetzt sagst oder was dein Plan wäre, das wird nicht funktionieren, das wird nicht aufgehen. Und ich muss leider sagen, auch es ist auch wirklich überhaupt nicht aufgegangen. Und das ist halt sehr, sehr schade. Ja. Und das ist auch unbedingt ein ganz, ganz großes Shoutout an alle Athleten, die das gerade hören, die auch einen Coach haben. Du hast dich irgendwann dazu entschieden, diesen Coach zu wählen, so, dann musst du dem auch vertrauen. Das ist extrem wichtig. Das bringt überhaupt nichts, dann zu sagen, nö, jetzt gehe ich. Weil das Ding ist, am Ende, wenn dann die Wettkampfdiät vorbei ist und du hast gesehen, okay, das hat alles gar nicht funktioniert. Ich habe dem jetzt zwar vertraut, aber was er mit mir gemacht hat, war augenscheinlich falsch. Das kann ich objektiv jetzt bewerten, weil ich habe Bilder, meine Form wurde schlechter. Was auch immer der mit mir gemacht hat, hat nicht funktioniert. Da kannst du auch losgehen und dir einen neuen Coach suchen. Aber so Misstrauen ist einfach so, dass, weil du kannst es Athlet erstmal auch in der Situation ja selber gar nicht mehr objektiv bewerten. Ja, und dass man dann so verblendet ist, das darfst du nicht machen. Also du hast dich ja irgendwann dann für diesen Coach entschieden. Also zieh mal erstmal dann einmal durch. Und wenn du dann wirklich doch siehst am Ende der Saison, okay, die Coacheswahl, der Coach hatte vielleicht keine Ahnung, der hat mir gesagt, ich soll keinen Magerquark essen, weil das subkutane Wassereinlagerung provoziert oder so, ja. Aber in der Diät dann schon so auch nochmal in der Peak Week dann zu sagen, so ach scheiß drauf, weißt du was, ich mache jetzt mein eigenes Ding, das geht auf jeden Fall in die Hose.
Ja, ich habe auch schon erlebt, also schon oft, ich habe auch schon oft erlebt, dass Athleten mich gefragt haben, ob ich ihnen eine Peak Week schreiben würde. Sage ich, hey.
Ja, same here.
Ja. Sage ich, hey, ich sehe gerade bei dir bei Insta, du bist ja bei einem anderen Coach.
Ja.
nein. Also klares Nein. Also
ja.
mach ich sowieso nicht, wenn ich einen Athleten nicht kenne, an dem eine Peak Week planen, weil da kann ich nur verlieren. Das ist kein Geld der Wert wert. Und aber die andere Sache, sage ich, hey, du hast doch einen Coach. Ja, und er ist sich da nicht so sicher. Und das ist dann vielleicht dann auch so ein Fall dann, ne, wo dann irgendwo dann was nicht passt. Ne?
Ja.
Wer da jetzt?
Und da
schwierig. Das ist das erlebt man alle Jahre wieder. War übrigens jetzt schön und interessant, euch zuzuhören. Ja, ja. Und das erlebt man alle Jahre wieder. Also dieses Thema, vertraut deinem Coach in diese Sache zuallererst und vor allen Dingen zieht das Ding durch und der Coach muss aber genauso durchziehen. Also du hast natürlich standardisiert, kannst du bald sagen, immer wieder dieselben Rückfragen. Es gibt so ein paar Dinge, auf die gehe ich ein. Und das ist, wenn mir jetzt jemand sagt, er verträgt das und das nicht.
Ja.
Da muss ich aber trotzdem fragen, warum verträgst du es nicht? Und ja, also ich vertrage es nicht, weil ich kriege jetzt davon Blähungen. Ich sage, ja, hör mal, du hast aber die ganze Zeit Rindfleisch gegessen. Wieso sollst du ausgerechnet vom Rindfleisch jetzt Blähungen kriegen? Ja, das war beim letzten Wettkampf so, da hatte ich Blähungen davon. Da sage ich, ja, vielleicht ist das aber auch eine ganz andere Geschichte. Vielleicht ist das auch im Kontext mit dem Gemüse zu sehen oder mit was anderem. Aber das Rindfleisch hat bis jetzt nicht dafür gesorgt, dass du Probleme kriegst. Genauso wird das ein Mandelmus nicht tun, wenn du vorher Nüsse gegessen hast.
Man
Ja.
muss halt
Und wenn du
selektieren,
keine,
ja.
genau. Und da muss man auch nicht immer gleich sagen, nee, wir machen das jetzt so und so und gehen da ab. Ja, und davon pupse ich dann auch. Und das ist dann wieder das. Und dann ist dann wieder jenes. Und am Ende des Tages stehe ich dann da und muss mir als Coach eine Birne machen. Woher kriege ich hier eine gescheite Fettquelle? Weil alles geht irgendwie nicht. Ja. Und das sind für mich Neurosen. Das meine ich gar nicht despektierlich oder negativ. Für mich sind das Neurosen. Ja, weil wenn das so ist, dann filetiert der Athlet oder die Athletin viel zu sehr diese Geschichten, die dort passieren können. Ja, es ist richtig, es ist ganz schlecht auf der Bühne einen Blähbauch zu haben. Die wenigsten haben den aber, weil man unmittelbar davor noch sehr viel machen kann. Da gibt es Kautabletten, die nimmst du, die sind homöopathisch, dann hast du das Problem nicht. Zweitens, ja. Mit der eiweißreichen Ernährung ist es durchaus möglich, dass die meisten Menschen häufiger Blähungen haben. Auch das wissen wir. Da wird auch nicht davor schützen, dass wir umstellen auf EAAs und alles andere. Auch das kommt vor. Das bedeutet aber nur, entschuldigt, wenn ich es jetzt mal so krass sage, nur weil ich fotze, heißt das doch nicht, dass ich auf der Bühne einen riesigen Blähbauch haben werde. Ja, und das sind auch solche Vorstellungen, solche Mythen, die man den Leuten mal nehmen muss. Ja, da habe ich schon ganz andere Sachen erlebt, Leute, die echte Probleme eben auch wirklich im Verdauungstrakt hatten. Und das weiß man vorher. Also nicht wegen zwei Lebensmitteln, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollten. Also hast du die ganze Zeit über Rindfleisch gegessen? Ja. Hast du Nüsse gegessen? Ja. Also warum sollen die Dinge nicht
Es
funktionieren?
sei denn
Ja,
natürlich, der Athlet
so.
sagt dann oder die Athletin sagt dann ganz klar ja, und aber, also ich habe es die ganze Zeit gegessen, aber ich habe auch die ganze Zeit schon Probleme damit, ne? Und da muss man dann halt natürlich selektieren. Und da ist es aber eigentlich auch schon zu spät, wenn da Peak Week ist, ne? Weil da sieht man ja normalerweise auch eigentlich als Coach, der beide Augen offen hat, wenn man da regelmäßig Formchecks hat oder so, und man sieht, ah, der Athlet, das ist auch, der Formcheck ist via Video, also auch immer, wenn er aus den Posen rausgeht und sich mal so leicht seitlich dreht oder so, sieht man so, der Bauch steht so enorm hervor. Dann frage ich auch so, was ist mit deiner Verdauung los? Hast du gerade Verdauungsprobleme? Hast du starke Blähungen? Ne, wie geht's deiner Verdauung? Wie geht's deinem Bauch? Ne, fühlst du dich gut oder nicht? Und der dann auch immer wieder sagt, nee, ich fühle mich gar nicht gut, ich fühle mich gar nicht gut. Da muss man natürlich auch eben während der Diät schon überlegen, okay, gut, woran kann das denn liegen? Ne, was isst du denn? Ne? Und darum natürlich finde ich auch immer wichtig, ganz genau auch im Einzelfall schon zu besprechen, so welche Lebensmittel nutze ich, welche Lebensmittel sollte ich nutzen und welche nutze ich dann besser nicht. Ne? Also Lebensmittelselektion, da haben wir ja vorhin schon auch kurz drüber gesprochen gehabt, wo der Holger sagte, ja, du musst dich jetzt nicht auf drei Lebensmittel selektieren, wo ich das genauso sehe. Aber ich finde schon auch individuell natürlich in einem gewissen Maße müssen die Lebensmittel individuell selektiert werden. Und es gibt mittlerweile sogar, also für mich kann ich echt klar sagen, dass ich so Peak Week Lebensmittel für mich persönlich als Coach auch schon standardisiert habe. Also ich weiß schon, welche Lebensmittel vertragen tatsächlich die meisten Athleten und welche vertragen die wenigsten
Das
Athleten? Und dann,
macht, glaube ich, jeder
ja,
Coach. Das
und
macht,
dann
glaube
habe
ich,
ich
jeder
auch
Coach
noch,
darf standardisieren.
dann hast du noch so Vegane dabei. Und da ist ja auch nochmal wieder alles anders, ne? Und das ist auch schwierig. Und auch da für die veganen Athleten und Athletinnen bei mir habe ich halt auch schon dann echt, ja, ziemlich genau weiß ich, welche Lebensmittel können wir jetzt nutzen, kurz vor dem Wettkampf und welche eben nicht, ne? Ja.
Ja, also das ist die Sache. Das ist das, warum man Peak-Week-Planungen nicht für Athleten schreibt, mit denen man nicht vorher gearbeitet hat.
Ja, darum, genau.
Sowas ergibt sich ja. Ich weiß nicht, wie ihr eure Ernährungspläne macht, aber ich mache meine Ernährungspläne bei Athleten auf Lebensmittelbasis. Also da, ich lasse denen jetzt, zwar schon links und rechts ein bisschen Spielraum, aber jetzt bei einem Athleten jetzt nicht so viel. Und da weiß ich nach 3 oder 4 Monaten, wie die Reaktion auf Lebensmittel genau. ist, wie die Befindlichkeit.
Ja. Manchmal dauert es länger.
Ja, wie die Befindlichkeit der Verdauung ist. Ich mache ja inzwischen bei vielen Athleten auch gewisse Labordiagnostik, wo man auch bestimmte Darmmarker abfragt und wo man sich das anguckt, wie passt das mit dem Ernährungsplan zusammen, wie passt das mit der Supplementierung zusammen. Da spielen ja ganz viele Faktoren rein. Und da hat man doch am Ende ein Portfolio von Lebensmitteln, wo man sich die Hand geben kann und sagen kann, das sind meine Top 15. Und wenn ich mit denen in der Peak Week arbeite, da kann überhaupt nichts passieren. Weil es die letzten 3 oder 4 Jahre sich als Top 15, um es jetzt mal sozusagen herauskristallisiert hat. Ne? Also da habe ich überhaupt kein Thema. Ne?
Ja, und das Lustige ist jetzt, das könnte man als Bro Science betiteln, aber eigentlich ist es keine, weil es sind ja Erfahrungswerte über mehrere Jahre, also irgendwo ist es sogar so eine kleine eigene Selbststudie, wenn man so will.
So ist es, ja.
Weil man ja wirklich in der Praxis herausgefunden hat, dass es so ist, dass es in den da könnte man ja eine eigene Statistik erstellen mit seinen Athleten und Athletinnen aus den vergangenen Jahren. Ja, wer hat Brokkoli vertragen oder wer hat besser Spinat vertragen? Haben alle besser Spinat vertragen? Okay, dann setze ich vielleicht mehr auf Spinat. Welche Vorteile bringt der Spinat noch mit sich? Oh, der hat viel Kalium, oh, das kann ich gebrauchen, ja, so, der hat viele Ballaststoffe etc. Und da kann man natürlich dann schauen, auch eben, ne, vertragen das die Athleten in der Regel oder eben nicht, das könnte man ja, ne, ja, also da kann man ja seine eigene Statistik aufstellen. Ja,
aber das halte ich für gefährlich, das muss man, das musst du auf Athletenbasis machen. Ja. Jeder Mensch hat so viele Variablen in seinem Leben, die auch Einfluss auf diese ganze Geschichte nehmen. Also da hätte ich persönlich zu viel Schiss, da ein Konstrukt, auch ein Erfahrungskonstrukt von bei mir jetzt über 30 Jahren darüber zu stülpen, hätte ich irgendwie ein bisschen Probleme. Also das muss man sich, glaube ich, schon im Einzelfall mit dem einzelnen Athleten irgendwie
erarbeiten. Genau, so ist es. So ist es ja auch, aber darum, du hast ja diese Statistik und Statistiken, wenn die überwiegen, dann sind die ja in der Regel sehr zutreffend auf die meisten. Also wenn du eine 90-prozentige Sicherheit hast, dass 9 von 10 Athleten in jeder Saison vertragen den Spinat viel besser als Brokkoli, dann, und das habe ich ja vorhin auch gesagt, die Selektion der Lebensmittel, die findet ja auch schon vor der Peak Week in der Regel statt zwischen Athlet und zwischen Coach, und dann wäre es ja einfach nur der richtige Ansatz, jetzt hinzugehen und mit jedem Athleten einmal eben zu testen, okay, gut, verträgt er Spinat, verträgt er den sehr gut, verträgt er den besser als Brokkoli. Und wenn man dann im individuellen Fall herausfindet, oh, der Athlet scheint aber Brokkoli doch viel besser zu vertragen, natürlich, ne, dann setzt du dann natürlich in diesem individuellen Fall eben auf Brokkoli zum Beispiel als Gemüsequelle, ja. Genau, aber grundsätzlich sind die Statistiken in der Regel ja dann schon immer zutreffend, ne, also ja, das ist die Erfahrung, die ich so auch gemacht habe, einfach die letzten Jahre, dass es halt so Lebensmittel gibt, eben die große Masse wirklich klar verträgt. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der zum Beispiel Probleme hat mit weißem Reis. Ne? So, ich habe aber schon unzählig viele Athleten gehabt, die Probleme damit hatten mit Kartoffeln. Ne? Und Kartoffeln ist aber auch wieder eine tolle Kalium- und Ballaststoffquelle. So kann man auch zum Laden benutzen, hat aber natürlich auch wieder viel Volumen zum Beispiel. Ja? Also wenn du 700 Gramm Kohlenhydrate, 800 Gramm Kohlenhydrate essen sollst am Tag als Athlet, wenn du, keine Ahnung, 90 Kilo wiegst, ja, dann, ja, keine Ahnung, da kannst du ja 15 Kilo Kartoffel fressen, theoretisch. So, ja, welcher, also, weißt du, welcher Mensch oder welcher Athlet verträgt denn 15 Kilo Kartoffel? So, ne, das ist halt schwierig. Und da muss man natürlich immer eben individuell gucken auch, aber wenn ein Athlet dann auch zu mir sagt, ja, Kartoffel vertrage ich ziemlich gut und ich würde am liebsten nur Kartoffeln essen, ne, dann klingelt natürlich bei mir auch direkt, ja gut, aber weißt du, wie viel Kilo Kartoffeln du fressen musst, um auf deine Kohlenhydrate zu kommen, und das wird sich wahrscheinlich schon negativ dann auch, ja, auf dein Magenvolumen, auf deinen Bauch, auf deine Optik in der Mittelpartie auswirken. Ne? Und darum, also im Endeffekt, grundsätzlich habe ich so eine Lebensmittelauswahl von 20, 25 Lebensmitteln, aber trotzdem gehe ich natürlich mit diesen dann individuell an den einzelnen Athleten oder an die einzelne Athletin heran, ja? Und selektiere dann da weiter runter.
Ja, ja, da sind wir eben wirklich nochmal an dem Punkt, den wir auch hervorheben müssen. Ja? Vertrauen Coach, zieht das Ding durch. Coach selber sollte auch nicht immer wackeln, nur weil es eine Nachfrage gibt. Ja. Ich habe es ganz oft, dass ich das dazu sage. Bei der Peak Week, mach so, wie es da steht. Alles, was wir tun, hat seinen Sinn, ja. Und es ist auch, ich muss jetzt auch dazu sagen, ich schreibe sehr viele Peak Weeks auch mit einmal. In der vergangenen Woche am Donnerstag, also meine Athleten kriegen immer am Donnerstag in der Vorwoche ihre Peak Week. Das ist also ziemlich exakt 10 Tage vorher, dass sie gegebenenfalls noch Bestellungen machen können oder was einkaufen können.
Ja. Ja.
Und ich bitte sie dann immer, alle Fragen zu sammeln und mir die Fragen geschlossen zu stellen, nachdem sie es gründlich durchgelesen haben. Und da sage ich, das sollte dann bitte auch im Rahmen vom Donnerstag, latest Freitag empfehlen. Und wenn dann aber jemand noch Sonntag kommt und mir dann Fragen stellt, merke ich halt auch eins, und das kommt sehr oft vor. Leider muss ich das sagen. Und deshalb entstehen auch viele Fragen und Unsicherheiten bei den Athleten. Sie lesen es sich oft nicht richtig durch.
Ja, ja, hast du recht. Da hatte ich auch schon.
Sie lesen,
Digga, da kann ich dir von Fällen berichten. Das ist tatsächlich vielleicht sogar super überleitend gerade, weil ich wollte eigentlich auch noch unbedingt mal über Wasserzufuhr und Natriumchloridkonsum und Kaliumkonsum vielleicht auch reden. Und da hatte ich mal einen Athleten, der hat sich einfach in den Zeilen verlesen, zwischen Trinkmenge und Salzmenge im Endeffekt einfach ausgedrückt. Und der sah brutal gut aus. Und ich hatte halt dann schon gesagt, okay, so viel Gramm Salz konsumieren wir, so viel Liter Wasser trinken wir an dem Tag so, an dem Tag so, an dem Tag so. Ne? Und der sah brutal aus. Und der in dieser Peak Week, ja, fing der an, immer schlecht auszusehen. Und ich war irgendwie so, ich war so, Digga, das kann nicht sein. Ich sag, was machst du falsch? Irgendwas hast du dich genau dran gehalten und so. Und dann sagte, ja, André, ich habe mich genau daran gehalten, 5 Gramm Salz und 12 Liter Wasser. Und ich sag so, alter Junge, ich sag, es ist genau andersrum. Das waren 5 Liter Wasser und 12 Gramm Salz. Ja, und das ist halt echt so. Also, ne, wenn man sich da, hat er sich einfach wirklich eiskalt in den Zeilen verlesen. Und ich war so, der wird schwerer. Da kann eigentlich gar nicht sein. Der sieht aus wie Scheiße so. Und der sah wirklich richtig gut aus. Ne? Und das ist halt so eine Sache. Ja, also eigentlich perfekt überleitend so, ne. Man sollte sich schon ganz genau durchlesen. Am besten mehrfach durchlesen. Was hat der Coach da für mich geplant? Dann rückfragen. Und im Endeffekt jetzt halt überleitend dann vielleicht mal über Natriumzufuhr, Natriumchloridzufuhr und eben auch Wasserzufuhr zu sprechen. Ja,
ja, also reicht ja schon, roh oder gekocht bei Reis zu verwechseln. Ja.
Oder auch,
habe ich auch schon erlebt.
Deswegen, was mich auch ständig gefragt wird, André, das Wasser, womit ich den Reis koche, nehme ich das mit in die Trinkmenge rein und es verkocht ja.
Genau.
Also im Endeffekt, der Großteil des Wassers verkocht ja. Ich meine, es ist keine völlig unberechtigte Frage, so ich kann verstehen,
wo die herkommt.
Ne, weil wenn du dann du kannst ja Reis mit sehr viel Wasser kochen, du kannst ihn richtig matschig kochen und natürlich, dann hat dieser Reis viel mehr Flüssigkeit gespeichert als herkömmlicher Reis, aber ich meine, diese 50 oder 100 Milliliter mehr oder weniger am Ende machen ja jetzt auch nicht dann die Trinkmenge oder manipulieren das in dem Maße, als dass sich das dann wirklich negativ oder eben positiv auswirkt, ja. Aber das wissen sie natürlich auch nicht. Darum, ich finde es einfach immer nur lustig, dass diese Fragen kommen, aber ich weiß auch gleichzeitig, wieso kommt die Frage, woher kommt die, aber ich muss trotzdem immer schmunzeln, ja.
Ja, also ich habe ja da auch eine Anekdote dabei zu steuern, das ist, passt auch in den Rahmen Salz gut rein. Wir haben auch schon persönlich darüber hier im Podcast gesprochen, das haben wir, weil es einfach auch eine total witzige Geschichte war. Und das ist der Hashim, den du auch gut kennst,
Holger. Ja.
Ja. Mhm. Ja, und der Hashim saß also einen Tag vom Wettkampf, wir waren angereist, einen Tag vom Wettkampf saß er in der Unterkunft und da habe ich gesagt, zieh die mal aus, dass sie mich mal angucken können. Da denke ich mir, also irgendwas passt da nicht. Wir wissen ja, dass der auch immer sehr hart war, gell, auf der Bühne, ne? Und vorher auch. Irgendwas passt da nicht. Ich sag, also eigentlich hätte das Wasser jetzt draußen sein müssen bei dem, was wir gemacht haben. Und jetzt ist das Wasser aber drin. Ja, und da sage ich, was hast denn du gegessen? Und ja, Coach, ich habe also all das gegessen und getrunken, was du mir gesagt hast. Ich sag, okay, dann sag's mir nochmal ganz in Ruhe, damit wir es wissen. Ja, also ich habe jetzt hier den Reis heute geladen und da hatte ich das Hähnchen dazu und hatte dann den Lachs und so weiter. Und sag ich, okay, gut, wie hast du es mit dem Salz gemacht? Ja, ich habe das Salz gemacht, was du mir aufgeschrieben hast, die 3 oder 4 Gramm. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, was an dem Tag war. Da sage ich, okay, hast du noch irgendwie anders gewürzt? Ja, ja, habe ich. Also ich mache mir immer schön reichlich Sojasauce drüber, damit das schmeckt. Ja.
Ja, das ist auch geil, ja.
Und da sage ich, wie viel Sojasauce machst du denn da so drüber? Und er sagt, ja, das sind schon so 200 Milliliter. Da sage ich, also das sind bei 3 Mahlzeiten 20 Gramm Salz.
Ja. 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 Das ist geil.
Ja, ja, das und ist gut. gut, da konnten wir, weil noch einen Tag bis zu seinem Auftritt dazwischen war, konnten wir noch was machen. Vermutlich hat es aber eine Top-3-Platzierung gekostet. Er ist Vierter geworden und
ja, das tut weh, ja, ne? Aber das ist ja auch einfach im Endeffekt als Coach, ja, was soll ich sagen, da kann man dann drüber schmunzeln. Aber manchmal frage ich mich auch, okay, scheiße, habe ich was falsch gemacht dann als Coach, weißt du, weil wie kommt mein Athlet jetzt auf die Idee, Sojasoße zu fressen? Also das ist aber auch ein Learning, das passiert einem als Coach einmal. Und in Zukunft wirst du jetzt wahrscheinlich all deinen Athleten und Athletinnen sagen, Leute, und keine Sojasauce, ne? So, weißt du, also es ist ja so, man lernt ja daraus. Toll, das ne? ist,
ja. Ja, ich stell mir immer die Frage, wenn, also das muss ich jetzt dazu sagen, das ist äußerst selten, dass was schief läuft zum Schluss, ja. Äußerst selten. Und ich stelle mir dann immer die Frage, ob ich was falsch gemacht habe. Da muss man zuallererst mal auch kurz reflektieren und ja, die Fehler minimieren. Aber es ist einfach auch so, bestimmte Dinge, die, da kannst du standardisiert davon ausgehen, wenn du die immer so beibehältst. Und wir haben ja als Coaches irgendwann auch sehr viele validierbare Ergebnisse und Daten. Ja. Dann weißt du einfach auch, wenn derjenige das jetzt so macht, auf ihn angepasst, dass dann nichts mehr schieflaufen kann. Ja. Lasst uns mal noch über so Sachen reden, wie es der André angesprochen hat. Ich werfe noch so ein paar Sachen im Raum und ihr könnt sie dann auch nochmal aufgreifen. Salz sowieso haben wir besprochen. Kaliummenge sowieso auch. Da kursieren ja die wildesten Geschichten, die allerwildesten. Ja. Und dann möchte ich noch eine Sache auch ansprechen. Da könnt ihr dann auch gleich noch was dazu sagen. Ich persönlich habe die Tendenz, den Athleten zu sagen, weil viele den Fehler machen, knattert euch in der Peak Week nicht mehr weg im Training. Mhm. Viele hauen sich im Training noch so derart auseinander bei diesen Entladetrainings gegebenenfalls oder sogar noch beim Oberkörperpumptraining, wenn wir ein bisschen was reinschicken. Wir sprachen mal darüber, André, du bist auch ja, eher für Posen, genau wie ich auch. Und das ist auch so ein Faktor, den ich dort als sehr bedeutsam ansehe, ja, dass sie sich wirklich 3 Tage wegschießen und der Körper gar keine gescheite Regeneration mehr hat. Und vielleicht last but not least sollten wir noch einen dritten Punkt hier mit aufnehmen und dann lasse ich mal den Ball so hier rumgehen zu diesen 3 Sachen, also Kalium, Salz und weghauen im Training. Warum sollte man die Beine kurz vorm Wettkampf nicht mehr trainieren? Auch eine Geschichte, die wirklich mal erklärt gehört. Mhm. Ja?
Also einmal direkt vorweg, das ist so wie alles andere, was wir ja gerade besprochen haben, auch doch am Ende immer sehr individuell, ne? Also da kann man ja auch keine Pauschalempfehlungen heraushauen. Ich habe auch Athleten erlebt, die haben sich in der letzten Wettkampfwoche noch aus dem Leben trainiert und haben dann trotzdem gewonnen und sahen brutal aus. Und andersrum genauso habe ich Athleten gesehen, die haben eine Woche gar nicht mehr trainiert und voll auf Regeneration gesetzt und sahen auch brutal gut aus und haben am Ende auch gewonnen. So, also darum, da muss schon immer echt sehr individuell da auch schauen, auch mit den Beinen, mit dem Training im Allgemeinen. Trainingsstress ist ja auch wieder ein super individuelles Thema. Manche vertragen das besser, manche vertragen das nicht so gut, ne? Da kommt ja dann auch noch eventuell eben Schritte mit rein, also grundsätzlich die Aktivität, wenn wir da schon über das Thema sprechen. Wie viel Cardio mache ich noch, wie viel bewege ich mich noch, wie intensiv trainiere ich noch. Und da muss man auch wirklich immer sehr, sehr individuell schauen. Ne? Kalium, Natrium und auch Trinkmenge. Ich meine, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Daten dahingehend, so wie viel Trinkmenge brauche ich tatsächlich, um Glykogen aufzunehmen, wie hoch sollte im Verhältnis zur Trinkmenge die Natrium- und Kaliummenge sein. Und da habe ich jetzt persönlich für mich halt natürlich auch über die Jahre, ja, wenn man so will, eine Statistik aufgestellt und geschaut, wie im Verhältnis geht's in den allermeisten Fällen auf. Ja, oder wie sollte man damit umgehen? Und meine Erfahrung ist da, wie ich schon ganz zu Anfang eigentlich auch angeteasert hatte, dass ich eigentlich gar kein Fan davon bin, so jetzt super krass klassisch zu entwässern oder so, ne, diese ganzen Entwässerungsprotokolle und so, die man kennt, sondern einfach nur zu verhindern und sicherzustellen, dass der Athlet oder die Athletin eben gegen Ende, wo es auf die Bühne geht, nicht anfängt, irgendwie Wasser zu ziehen. Und natürlich, und da muss man eben sagen, Fett kann man nicht entwässern. Also so ein Athlet oder so eine Athletin, die sollte dann halt auch schon mindestens eine Woche vor Wettkampf in wirklich Topform sein. Und dann muss man halt auch schauen, dass man sich halt ja auch nicht überlädt. Das ist ja immer das das ist ja immer erstmal schon sowieso das größte Problem, dass dann viel zu viele Athleten und auch viel zu viele Coaches ihren Athleten viel zu viele Kohlenhydrate einplanen. Und auch da gibt es ganz viele Daten, Meta-Analysen auch zu, wenn man sich da mal ein bisschen mit auseinandersetzt, ja, wenn man mal auf PubMed geht oder ChatGPT durchforstet und auch immer sagt, kannst du mir die Studie dazu zeigen oder kannst du mir die Statistik dazu zeigen? So, ich meine, heutzutage im Internet hat man alle Möglichkeiten, dann tatsächlich da ja auch Dinge darüber hier herauszufinden und die zumindest mal natürlich als Anreiz oder als Anhaltspunkt zu nehmen. Ne? Grundsätzlich ist natürlich alles sehr, sehr komplex, ja, also mit dem Hydrationsstatus, mit der Elektrolytmenge und Elektrolytmangel, der eventuell entstehen kann, auch wenn man dann halt rumexperimentiert und so eine klassische Entwässerung starten will. Da kommen so viele Faktoren mit ins Boot, die kannst du eigentlich alle gar nicht beeinflussen. Also dafür müsstest du Mediziner sein und müsstest ein eigenes Labor haben. Ja, so, also anders wird's sehr, sehr schwierig. Das bedeutet also, wenn man jetzt biochemisch nicht so fit aufgestellt ist und sich nicht so gut auskennt, ja, um desto weniger würde ich halt natürlich da auch manipulieren. Ja, und es gibt dann halt irgendwelche Experten, die denken, die haben es verstanden und fangen an, da so rum zu manipulieren, dass es natürlich dann im Endeffekt einfach nur katastrophal werden kann. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe oder machen musste, wo ich auch stark draus gelernt habe, war eigentlich, am besten setze ich alle Faktoren fest und manipuliere die so wenig wie möglich. Weil wenn mein Athlet oder meine Athletin brutal gut aussieht und die ist shredded as fuck, die Haut liegt auf dem Muskel, alle Streifen sind zu sehen, der Glut ist von unten bis oben durchgestreift. So, dann, the fuck, was soll ich noch entwässern hier? Ja, da gibt's ein paar Kohlenhydrate ins System und alle anderen Faktoren werden festgestellt. Die werden festgesetzt. Ja, also wir haben eine Kaliummenge im Verhältnis zur Natriumchloridmenge und eine Trinkmenge und dann nagel ich die fest. Und dann kann es sein, dass ich halt dann sage, okay, einen Tag vorm Wettkampf reduzieren wir vielleicht etwas die Trinkmenge. Ne, wir reduzieren ja auch die Aktivität, wir reduzieren vielleicht sogar, wir tapern die Kohlenhydrate, wir reduzieren die Kohlenhydrate wieder, weil wir schon die Tage davor genug Kohlenhydrate im System geladen haben. Wir hatten ausreichend Trinkmenge, um diese oder Flüssigkeitsmenge, um diese Kohlenhydrate zu transportieren und aufzunehmen. Die sind eingespeichert, die Muskeln sind prall und voll. Ja, dann, wenn die Muskeln prall und voll sind, im Endeffekt kann ich dann noch kurzfristig ja einen Trinkstopp zum Beispiel einleiten oder auch sagen, jetzt nicht mehr so viel Flüssigkeit und ja, es könnte jetzt sein, dass über die Natrium-Kalium-Pumpe im Endeffekt dann wieder Flüssigkeit intrazellulär aus der Muskelzelle in subkutanes Gewebe gepumpt wird, wenn man so will, ja, aber das ist auch sehr unwahrscheinlich eben gerade dann, wenn man halt nämlich eben die Kalium-Natrium-Menge auch festgesetzt hat und ne, über einen kurzen Zeitraum lässt sich so ein Hydrationsstatus dann ja aufrechterhalten, aber eben nicht, ne, also ich habe ja Sachen schon gehört, so keine Ahnung, dann 10, 12 Liter trinken und dann irgendwie gar nichts trinken über 48 Stunden oder so und da möchte ich einfach auch nur ganz klar sagen, ey, wenn ihr da gar keine Ahnung von habt, dann manipuliert das nicht, setzt diese Faktoren fest, haltet die standardisiert bei, ja, informiert euch vielleicht auch mal, in welchem Verhältnis sollte man Kalium und Natrium konsumieren, grundsätzlich, jetzt nicht nur als Wettkampfathlet, sondern wie sieht das denn aus in der gängigen Bevölkerung, ja, was wird empfohlen, ja, wie viel Kalium sollte ich täglich konsumieren, wie viel Natrium sollte ich konsumieren, wie ist das mit dem Hydrationsstatus, wie sieht das aus mit meinem Wasserhaushalt, ja, welchen Einfluss hat da meine Hirnanhangsdrüse drauf, welchen Einfluss haben Hormone darauf, welche Einfluss haben eventuell Substanzen wie Koffein darauf, ja, und darum, also, ich kann immer nur wieder appellieren, je weniger Verständnis man da hat, desto weniger sollte man machen. Wenn man sowieso Athlet ist und gar keinen Coach hat, Alter, wenn ihr gut in Form seid, einfach weiter gleich trinken, jeden Tag die gleiche Menge trinken, die ihr getrunken habt, wo ihr ja so gut in Form gekommen seid und genauso mit dem Salz umgehen, genauso mit dem Kalium umgehen und dann nicht wieder irgendwas ändern. Im Endeffekt genau das gleiche Thema, was Holger zu Anfang schon angesprochen hatte. Wenn du die ganze Zeit Quark gefressen hast, warum solltest du jetzt keinen Quark mehr fressen? Wenn du die ganze Zeit 10 Gramm Salz gefressen hast und du richtig gut aussiehst mit 10 Gramm Salz die ganze Zeit im System, warum solltest du das jetzt erhöhen oder reduzieren? Ja.
Holger, du zu diesen Sachen, ich weiß ja, da bist du ja nun der absolute Mega-Spezialist, gerade bei dieser Kalium-Salz-Geschichte, das hat mich ja auch nochmal dann zum Schluss bei den Wettkämpfen, seit du mich betreust, mehrere Schritte nach vorne gebracht und ja, da mal dein Statement und du.
Also ich muss da persönlich einwerfen, ich bin selber sehr gespannt, ja, wie Holger das sieht und was Holger jetzt zu sagen hat, ja.
Ja, und
Ich mach das gar nicht so pragmatisch.
ja.
Ich mache das gar nicht so pragmatisch. Ich sag das, weil ich habe mich ganz einfach halt mal, also wir sind uns darüber einig, dass man wahrscheinlich in der Peak Week, wenn man vorhat, extrazelluläre Flüssigkeit zu limitieren und interzelluläre Flüssigkeit zu maximieren, dass man dann einen bestimmten Gradienten aufbauen muss. Und das ist das angesprochene Natrium-Kalium-Verhältnis.
Ja.
Ich denke, das ist klar. Ich glaube aber, dass die wenigsten Coaches da draußen sich einmal die praktische Arbeit gemacht haben und wirklich die komplette Ernährung, die komplette Supplementierung und auch, soweit das möglich ist, die komplette Flüssigkeitsaufnahme nur auf diese zwei Faktoren hin einmal auszuwerten. Also wirklich zu sehen, wie viel habe ich aus der Ernährung an Natrium und Kalium, wie viel habe ich aus den Supplements und wie viel habe ich auch aus Daten beispielsweise meines Versorgers oder aus Daten beispielsweise meines Mineralwassers, das ich verwende, auch wirklich dann auch noch aus Lebensmitteln. Und wenn du das einmal hast, dann ist das keine Kunst mehr, da einen gewissen Gradienten aufzubauen. Und was man daraus sieht, sind zwei spannende Dinge. Einerseits das, was man aus der Flüssigkeit an Elektrolyten rausziehen kann, ist marginal im Vergleich zu dem, was meistens in Ernährung und auch logischerweise auch in Supplements sich findet. Also Wasser ist per se eine hypotone Flüssigkeit und da darf man sich nicht davon erwarten, dass man da sehr, sehr viel
Ja.
beeinflussen kann. Das ist ein kleiner Teil. Also das ist schon mal ein ganz wichtiges Learning. Also du musst es halt im besten Falle rechnest du das aus, holst dir Daten, die du brauchst und dann stellst du einen Konzentrationsgradienten her oder einen gewissen Überhang an Kalium und das ist eigentlich die einzige sinnvolle Arbeit, die du da machen musst. Da legst du wieder andere, sagt einen bestimmten Wert für dich fest und dann baust du das auf. Aber ich kann's nur noch mal sagen, ich bin mir 100% sicher, dass viele Coaches, die Kalium supplementieren oder die gewisse Salzmengen da irgendwie festlegen, keine Ahnung, das Freestyle machen und keine Ahnung darüber haben, wie ist denn jetzt wirklich das Basisverhältnis aus allen Faktoren, da haben die wahrscheinlich keine
Ja.
Ahnung. Wie oft höre ich 10 Gramm
Ja.
Salz? Ja, was soll das sein? Woher soll das kommen? Was ist das Geheimnis mit 10 Gramm Salz? Also für mich ist das schwierig, ne? Und beim Olaf haben wir das auch mal so gemacht. Olaf, kannst du dich noch erinnern?
Ja.
Da habe ich dich sogar gefragt, von welchem Versorger kommt dein Wasser? Welches Mineralwasser nimmst du? Und ich habe das
Ja.
ausgerechnet. Und dann haben wir von jetzt auf gleich zum Beispiel um ein bestimmtes Natrium-Kalium-Verhältnis aufzubauen, die Kaliummenge dramatisch reduzieren müssen, weil es nicht
Ja.
notwendig war. Und das ist halt so die Sache. Also ich bin da dann eher so, der sich dann in diese individuellen Details reinfuchst und das dann
Ja.
danach
Und
aufbaut.
da zum
Also
Beispiel, wenn ich das einwerfen darf, kurz, ist genau das, was ich ja auch meinte dann. Ich habe so einen gewissen Pool ja auch an Lebensmitteln und auch schon aus meinem Abitur und auch aus dem Studium heraus noch habe ich sehr, sehr viele Nährwerttabellen noch aus der damaligen Zeit auch zum Beispiel, die ich mir damals auch selbst erstellen durfte für Klausuren, die ich tatsächlich auch für so genau sowas nutze, wo ich genau hingehe tatsächlich ja und auch die Lebensmittel, das ist auch das, was viele vergessen. Wenn du jetzt sagst, pauschal 10 Gramm Salz zum Beispiel und dann soll der, keine Ahnung, in der Peak Week noch ein Kilo Hähnchenbrust fressen. Ja, okay, gut. Wo kommt jetzt das Hähnchen her? Wie hoch ist der Natriumchloridgehalt oder Natriumgehalt im Hähnchen? Wie hoch ist der Kaliumgehalt im Hähnchen? Ne? Und die supplementieren oder sagen dann eben nämlich pauschal, ja, 10 Gramm dazu salzen. Ja, was ist das für ein Salz? Wie ist das Natriumchloridverhältnis im Salz? Das hat auch noch einen Unterschied. Das kann auch schnell und stark mal um einen Gramm schwanken. Ja, also und gerade auf 10 Gramm. Auf 10 Gramm kann es am Ende um 20%, also um 2 Gramm schwanken. Also hast du eigentlich 2 Gramm mehr Natrium, wenn du ein anderes Salz verwendest, als wenn du ein anderes Salz verwendest. Ja, und darum, da muss man, wenn man sich dann da halt reinfuchst, und das ist es ja, dann muss man sich schon der Sache ziemlich sicher sein, was man da macht. Und dann muss man auch wirklich stark selektieren und ganz genau schauen, welches Wasser trinke ich, wie hoch ist der Natriumgehalt in dem Wasser, wie hoch ist der Kaliumgehalt in dem Wasser und vor allem aber auch, wie ist der in den Lebensmitteln. Und dann muss man das ausrechnen und am Ende schauen, okay, und in welchem Verhältnis steht er jetzt. Und das mache ich tatsächlich genau. Auch für jeden meiner Athleten und jede meiner Athletin. Und darum weiß ich dann aber auch am Ende ganz sicher, wir haben dieses Verhältnis und das ist auch wichtig zu verstehen, was viel wichtiger ist als irgendwelche komischen Grammmengen. Ja, viel wichtiger ist, als 10 Gramm Natriumchlorid jetzt zu konsumieren, ist halt okay, und wie hoch ist im Verhältnis halt das Kalium? Und wie hoch ist im Verhältnis die Trinkmenge? Ja, weil, ne, es, also ich
das genau, ist die Sache, ja. Das ist die das Sache, ne? Verstehen, und da lässt du dir logischerweise, weil du jetzt alles das nicht so genau in der Praxis eruiert bekommst, wie du es beschreibst, da lässt du dir noch eine kleine Sicherheitslücke, so wie man das mit Sicherheitsdaten von Supplements auch macht, ne? Lässt du dir eine Sicherheitsreserve und dann ist das ein Konzept, wenn man das so will. Ne? Und dazu passend und dann auch natürlich logischerweise im Kontext der Kohlenhydratmenge, die du für den Athleten vorsiehst und der Tatsache, da, wie viel Wasser ein Gramm Glykogen im besten Falle in der Zelle mit einspeichert und auf den Basiswerten, die der Athlet vorher schon getrunken hat und auf diesen Daten, die man halt weiß, im Sinne der Glykogenspeicherung, baust du dann dieses Flüssigkeitskonzept auf.
Ne? Und genau so mache ich es. Und eigentlich, und das ist nämlich das, und das finde ich auch wirklich doch mit am wichtigsten, ist ja die Peak Week. Verstehst du? Also genau zu planen, okay, wie viel Kohlenhydrate kann der Athlet speichern? Wenn der Athlet so viel Kohlenhydrate speichern kann, wie hoch ist der Verbrauch der Kohlenhydrate? Wie viel Flüssigkeit sollte ich im Verhältnis zu dieser Menge Kohlenhydrate dazu konsumieren? Wie viel Kalium sollte ich dazu konsumieren und wie viel Natrium sollte ich dann im Verhältnis haben? Und im Endeffekt ist das nämlich tatsächlich ja dann die Peak Week, weißt du, und da, das sind ja die Faktoren, die wirklich großen Einfluss dann doch am Ende auf die Form haben. Also einmal die Kohlenhydratmenge, die Flüssigkeitsmenge, die Natriummenge und die Kaliummenge, ja.
Ja, das und sind die.
Und wenn man die gemastert hat, dann kann eigentlich auch nichts schief gehen.
Ja.
Die kann ich aufbauen. Ja, die kann ich aufbauen.
Holger, und da noch diese Geschichte, warum das Beintraining nicht unmittelbar bevor, dass wir das auch mal. Oder nee, das könnte ich doch mal erklären, oder? Das könnte ich doch mal sagen. Also, es geht, auch da gibt's richtige Mythen, was das Ganze angeht. Ich will es einfach mal so sagen. Ich würde nicht 3 oder 4 Tage, 5, lasse ich mir noch eingehen, vor dem Bühnengang ein schweres Beintraining machen, weil schlicht und ergreifend ein eventuell aufkommender Muskelkater die absolute Spannung auf der Bühne verhindern könnte. Ja. Dann etwas, was jeder weiß, ein Beintraining zieht auch immer Plasma in die Muskulatur und da könnte der Look auch etwas verwaschen werden. Also es ist wahrscheinlich dann, dass die Cuts, die tiefen Cuts nicht da sind, so wie man sie sonst hätte. Und generell sind wir die ganze Zeit auf den Beinen und deshalb rate ich einfach dazu, die Beine mal ein bisschen in Ruhe zu lassen. Es schadet nicht, wenn die mal 5, 6, 7 Tage Ruhe haben, umso besser sehen sie auf der Bühne aus. Weil wer sein Beintraining richtig vorher absolviert hat, das viele Wochen, Monate, gegebenenfalls sogar Jahre, der wird keinerlei Probleme haben, sondern es wird immer besser aussehen. Ja. Und hinzu kommt noch etwas anderes. Das dient jetzt aber eher der Orientierung bei diesen ganzen Geschichten. Hier sind dann viele Athleten, die sich natürlich durch Gewichtszunahmen jetzt innerhalb der Peak Week noch irritieren lassen. Und nach dem Beintraining wird man voraussichtlich sehr viel mehr Gewicht haben, und als es sonst üblich wäre. Und das ist eben auch einfach der Grund, warum ich jetzt sage, sich nicht mental auch noch dadurch zusätzlich belasten, indem man das im Kopf noch für sich selber ausfechten muss. Nevertheless, die wichtigsten Faktoren sind kein Plasma drin und Ruhe für die Beine, damit man ordentlich posen kann. Ja.
Und eigentlich, und da muss ich auch einmal nochmal kurz einwerfen, ähnlich wie so eine Magerquark-Geschichte. Also man könnte ja jetzt sagen, oh ja, das ist auch, ist ja Bro-Science oder die Argumentation ist so schwierig oder so. Aber am Ende ist es ja immer so, einfach auch mal rein logisch denken. Jeder Athlet und jede Athletin, die, sage ich mal, wirklich aktiv in der Wettkampfvorbereitung ist und sich auch regelmäßig im Spiegel anschaut, die wird ja bemerken, dass 1 oder 2 und vielleicht auch noch 3 Tage nach einem Beintraining die Optik in den Beinen oftmals schlechter ist, vor allem wenn man intensiv trainiert hat. Ja, also das ist ja einfach etwas Logisches am Ende dann. Ja, ich habe Beine trainiert, meine Beine sehen irgendwie am Tag darauf nicht so gut aus, darauf auch nicht. Es dauert also 3 Tage, es dauert 4 Tage und das ist auch eben wieder ja sehr individuell. Ich habe auch Athleten und Athletinnen, die können sich komplett weglatschen im Beintraining und am nächsten Tag sehen die Beine besser aus, ja. Das gibt's auch. Die haben damit überhaupt gar keine Probleme. Und darum, da muss man natürlich dann auch am Ende immer wieder individuell schauen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr hoch, dass es bei fast allen ebenso ist. Also auch wieder statistisch gesehen ist es nun mal so, dass wenn du deine Beine trainiert hast, die dann am Tag darauf und die folgenden Tage darauf eben schlechter aussehen. Also ist eigentlich sogar schon scheißegal, warum, wieso, weshalb. Ja, wie ist der Mechanismus dahinter? Völlig egal erstmal, weil Tatsache ist, trainiere ich Beine, sehen sie schlechter aus. Also setze ich doch das letzte Beintraining halt etwas weiter vor den Wettkampf, damit ich nicht Gefahr laufe, dass auf der Bühne meine Beine halt scheiße aussehen oder ich die nicht richtig gepostet bekomme. Und da, das sollte eigentlich gar keine Frage mehr sein. Das sollte eigentlich, nachdem man, keine Ahnung, ein halbes Jahr Wettkampfdiät gemacht hat, für mich einfach nur klar und logisch sein. Ansonsten würde ich mir Gedanken machen, ansonsten würde ich hinterfragen, okay, hat dieser Athlet mal in den Spiegel geguckt? Ja, hat er sich mal genau angeschaut und das beobachtet?
Ja, das ist doch im Umkehrschluss dasselbe beim Warmmachen, Holger, oder? Also ich sehe, Holger, wie oft haben wir das gesehen, dass beim Warmmachen die Bikini-Mädchen plötzlich anfangen, irgendwelche Bewegungen für einen Beuger zu machen, weil sie denken, sie kriegen den dann noch richtig aufgewärmt, ne? Das ist dasselbe. Das sind alles solche Dinge, die kann man sich schenken, ja? Die kann man sich schenken. Am besten, dass auch dazu warm wird man und am besten sieht man aus, wenn man gerade in der Schlusswoche wirklich seine Runden postet.
Und da gibt's auch Daten zu, tatsächlich sogar, ne? Es gibt allgemein ja so Daten dazu, dass tatsächlich Athleten oder Bodybuilder, die regelmäßiger posen oder täglich posen, tatsächlich tendenziell sogar mehr Hypertrophie erfahren, ne? Weil die halt die neuronale muskuläre Ansteuerung verbessern auch tatsächlich, ja. Also da gehe ich jetzt von aus, dass das dann der Mechanismus ja ist, auch einfach wäre jetzt logische Herleitung.
Ja. Also wir sind tatsächlich auf der Zielgeraden. Ich rufe aber hier an der Stelle auf, weil ich das definitiv weiß, hier werden Fragen kommen. Stellt gerne eure Fragen, wir machen zu Pikweek ein extra Q&A. Ja. Extra nur für die Pikweek. Den setzen wir auch möglichst an die Wettkampfsaison dann an oder vielleicht noch irgendwo dazwischen, wenn einer von uns Zeit hat. Und da kommen wir nochmal zu dritt zusammen, zeichnen das auch auf, weil da werden sich Fragen dann eben auch von Haus aus ergeben, wie welcher Mechanismus ist. Und ich sage an euch beide ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank, Holger.
Ja, danke. War schön.
Ja. Und auch danke an dich, André. Man hat es deiner Stimme nicht angemerkt. Und ich bedanke mich auch bei mir. Und
Danke für die Einladung. Ja, schön, dass wir jetzt mal darüber gesprochen haben.
Ja, genau. Sehr, sehr, sehr gerne. Nee, ich habe mich jetzt bei mir bedankt, weil ich einfach nur zuhören konnte. Es war spannend für mich, ne?
Es war spannend auch für die Zuhörer. Ja, ich hoffe, ihr konntet das lernen. Es ist natürlich, man muss sich immer bemühen. So für uns ist das ein ganz normales Gespräch wahrscheinlich. Und ich versuche schon immer extra, mich so auszudrücken, dass das halt vielleicht auch jemand versteht, der noch nie von Natrium gehört hat zum Beispiel. Also es ist halt natürlich einfach sehr, sehr schwierig, sich in einem Podcast gewählt auszudrücken, dass das dann am Ende auch wirklich jeder verstanden hat. Ich hoffe halt, unsere Message ist klar angekommen, was wir eigentlich sagen wollten. War ja, im Endeffekt kann man es vielleicht gleich nochmal kurz zusammenfassen, ja.
Ja, also das mache ich. Wir fassen es ja sowieso in der Episodenbeschreibung nochmal zusammen und deswegen, da passt das dann auch. Also nochmal herzlichen Dank an euch beide. Und für mich war es selber wie Podcast hören. Ich muss noch einen Mechanismus finden, wie ich dabei vielleicht noch in der Zukunft Meal Prep oder sowas machen kann. Ich habe jetzt geguckt, ich habe hier tatsächlich zweimal 18 Minuten ununterbrochen zuhören können. Das war total interessant. So sollte das sein. Ja, sagt ja auch immer, gute Gäste machen gute Podcasts und ihr wart tolle Gäste. Vielen Dank dafür.
Danke dir, Olaf.
Ja, wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst wie immer ein Like da oder abonniert uns, wenn noch nicht geschehen. Und darf man hier mal eine Zahl sagen, die ich sonst nicht sage, weil ich sie aber so sensationell finde. Wir haben im Monat September 1533 neue Podcast-Abonnenten.
Ja, das ist krass. Ja.
Boah. Und das ist viel, also das ist weit über dem Durchschnitt. Irgendwas machen die Gäste und ich richtig. Und das geht auch mein Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, raus. Und wie gesagt, konstruktive Kritik sind wir aufgeschlossen. Schickt uns die Fragen zum Q&A entweder direkt an Holger Guck oder André Patrice über Instagram oder an mich, olafmann.sty oder personal-trainer@gmx.eu und genauso 01737739230. Und wie gesagt, ihr könnt jederzeit hier Nachrichten hinterlassen. Außerdem schaut sehr, sehr gerne in unsere Episodenbeschreibung. Hier findet ihr den Zugang zu unseren exklusiven Partnern, unter anderem HBN Supplements. Hier könnt ihr mit 15% anständig sparen und einkaufen und dabei unser Wettkampfteam unterstützen. Genauso geht das natürlich auch mit Prep My Meal und Lukochim. Schaut dort einfach mal rein. Ihr werdet unter Garantie fündig, wenn ihr was braucht. Ich sage vielen Dank. Bis bald. Bleibt gesund, euer Olaf.